Es ist ein Versuch, das ist nicht einfach, ein ganzes Fach. Das Leute 10 Semester lang studieren und das dann an der Universität ganze Seminarbibliotheken mit seinen Veröffentlichungen füllt. Das dann des Weiteren im politischen und wirtschaftspolitischen Alltag des Landes jede Menge Veröffentlichungen produziert, so anzugehen, dass man vorweg sagt, ich sage die Kritik oder Kritik der VWL, ich setze das ganz groß an und ziele auf die Identität dieses Fachs. Das ist ein mutiges Unternehmen, sowas kann auch schief gehen. Der Versuch ist natürlich, mit dem Einstieg in die absoluten Anfangsgründe des Fachs, also so wie der Student es in den ersten 4 oder 6 Vorlesungsstunden lernt, an dem zu zeigen, dass da ein ganz verkehrter Weg eingeschlagen wird, dass da ein Projekt aufgemacht wird, das kann nur noch zu verkehrten ideologischen Resultaten führen. Das soll gezeigt werden. Insofern ist es klar, dass da gibt es jetzt viele komplizierte Gleichungen und Gesetze, die alle nicht vorkommen und die alle nicht dran sind und die ich zum Teil auch alle gar nicht kenne. Was gezeigt werden soll, ist die Volkswirtschaftslehre, auf das zielt ja auch dieses Flugblatt, das zur Einladung, zur Werbung für die Veranstaltung verteilt worden ist. Die Volkswirtschaftslehre hat den Ruf und nimmt für sich in Anspruch, sie ist eine exakte Wissenschaft. In der Praxis ist es jedem bekannt, dass diese exakte Wissenschaft total Partei ergreift, nicht nur für den Kapitalismus, sondern auch für die Leute, die im Kapitalismus die Wirtschaft heißen. Dass die Volkswirtschaftslehre mit ganz wenigen Ausnahmen, und die Ausnahmen heißen halt Bofinger und so, den Standpunkt vertreten, dass natürlich der Gewinn stimmen muss, sonst kann der Markt die Leistungen nicht bringen, die man von ihm erwartet. Und sie wendet diesen Gedanken sehr produktiv an, indem sie jede Unzufriedenheit, die im Volk aufkommt, einmal gibt es zu wenig Wohnungen, dann sind die Mieten zu teuer, andersmal gibt es zu wenig Arbeitsplätze, es gibt jede Menge Arbeitslose, und die VWL hat eigentlich immer ein Grundargument. Ja, wenn es Arbeitslose gibt, sieht man ja, da scheint der Preis der Arbeit zu hoch zu sein, als dass der Markt das Angebot aufsaugen könnte. Mit dem Gleichgewichtsgedanken sind die total brutal. Ja, solange es Arbeitslose gibt, ist der Lohn zu hoch. Übrigens, da braucht man gar nichts weiter begründen, das sieht man einfach, wenn es gibt, ist er zu hoch, weil das Theorem heißt ja, Markträumung würde eintreten, wenn der Lohn richtig, Markträumung tritt ein, wenn der markträumende Preis verlangt wird. Wenn es zu wenig Wohnraum gibt, wenn es zu wenig Kindergartenplätze gibt, die Volkswirtschaftslehre ist sich sicher, was los ist. Tja, es wird nicht genug für Wohnraum bezahlt, sonst würde der Markt doch Wohnraum noch und noch zur Verfügung stellen. Und so weiter. Das Grundmuster dieses Gedankens einfach mal argumentiert von der Idee eines automatischen Ausgleichs her, der doch sein müsste. Und immer wenn er nicht eintritt, sagt man, haben die Leute was falsch gemacht? Haben sie sich was Unrealistisches vom Markt erwartet? Oder sie waren nicht bereit, den Preis zu zahlen, der halt nötig ist, damit der Markt die gute Sache zur Verfügung stellt. Der Markt hat immer recht. Und alle enttäuschten Bedürfnisse werden ihres fehlenden Realismus überführt, einfach durch das Faktum, dass sie enttäuscht werden. Im Grunde kommt überhaupt kein Gedanke dazu. Wer nicht zum Zug kommt, hat ja bewiesen, dass er offenbar nicht marktauglich ist. So, das war jetzt ein schneller Einstieg in den allerletzten Gedanken. Und irgendwo möchte ich sagen, sowas widerstrebt mir, das einfach mitzumachen. Auch zu sagen, die Leute sind so lang zu teuer, solange es Arbeitslose gibt. Ein solches Plädoyer für Niedriglöhne, das heute im Land vollkommen gang und gäbe ist und in den volkswirtschaftlichen Fakultäten total auch, Da wird halt jetzt nachgedacht über, was leistet der Kombilohn, bringt er was, bringt er nichts und so. Das widerstrebt mir, das einfach mitzumachen. Weil das sollte ja bloß ein, als Einstieg sein. Ich möchte was zeigen. Oder anders gesagt, ich komme von der Zeitschrift Gegenstandpunkt, die ist vorhin erwähnt worden. Das ist eine marxistische Zeitschrift. Wir sind Kritiker des Kapitalismus und der kapitalistischen Wirtschaftsweise und der politischen Ordnung, die das alles stützt und erhält und Alternativen nicht zulässt. Von der Universität aus gesehen gelten wir als Ideologen. Wir gelten als Leute, die vertretbare soziale Motive haben mögen oder blöde Motive haben mögen, mal wurscht, aber irgendwelche Motive und was sie dann sagen, gilt als Ideologie. Was die VWL macht, gilt als Wissenschaft. Ich möchte zeigen, das ist eine Meinungsbildung über die kapitalistische Wirtschaftsweise. Die ist es. Aber eine, von der ich sagen möchte, die ist Ideologie. Und da will ich ein bisschen Argumente dafür liefern. Also jetzt habe ich den Zitatezettel, das ist auch, müsste nicht unbedingt so sein, ist halt ein Versuch. Zitatezettel, der ein bisschen charakteristisch die Argumentationen, wie eben in Einführungsvorlesungen das Fach sich selber vorstellt, ist dem so ein bisschen zu entnehmen. Ich habe von den Darmstädtern jetzt das Skript von Professor Rürup gekriegt, jetzt habe ich halt das genommen. Ist übrigens ziemlich gleichgültig, die Volkswirtschaftslehre, anders als die meisten anderen Gesellschafts- und Geisteswissenschaften kennt, bis hin zur Makroökonomie, keinen Pluralismus. Also es ist echt gleichgültig, ob du den Woll nimmst oder den Rürup oder noch ganz andere, im Grund schreien sie alles dasselbe. So, also das erste Zitat habe ich genommen, um quasi eine Gemeinsamkeit dingfest zu machen zwischen der Volkswirtschaftslehre und dem, wie ich die Dinge sehen würde. Wirtschaften bezeichnet, naja, vielleicht dürfte man es schon gleich gar nicht ganz mitmachen, Wirtschaften bezeichnet die effiziente Verwendung knapper Güter zur Befriedigung menschlicher Bedürfnisse. Was lesen wir? Also beim Wirtschaften geht es darum, dass Bedürfnisse befriedigt werden. Ja, knapper, effiziente Verwendung und knappe Güter lasse ich mal weg. Bewusst, das verschiebe ich aufs nächste Zitat. Dem möchte ich zustimmen. Jawohl, das ist der einzig rationelle Begriff von Wirtschaften. Die Produktion von nützlichen Gegenständen, nur weil es um den Verbrauch davon geht. Dem möchte man zustimmen. Die ganze theoretische Frage ist jetzt, ist diese Wirtschaftsweise, die wir vor uns haben, ein Fall von dieser kurzen Formulierung? Ist in der Wirtschaft, die Marktwirtschaft heißt oder Kapitalismus, ist in der Wirtschaft die Befriedigung der Bedürfnisse der Zweck und ist die Organisation der Arbeitsteilung daraufhin zweckmäßig organisiert? Das wäre die wissenschaftliche Frage. Diese wissenschaftliche Frage, muss man jetzt sagen, legt sich die Volkswirtschaftslehre im Grunde nicht vor. Die ist fertig mit dem ersten Satz. Wirtschaften ist nützlich für Bedürfnisse. Möchte es wer bezweifeln? Jetzt komme ich dagegen und sage, ja, die Marxisten bezweifeln das. Die sagen, diese Wirtschaft, in der es um die Vermehrung von Geld geht, in der die arbeitenden Menschen Produktionsfaktoren sind, die als Kostenpunkt ins Wirtschaften eingehen. In dieser Wirtschaft ist die Produktion nicht auf den Zweck Bedürfnisbefriedigung ausgerichtet. Ich will jetzt nicht die marxistische Kritik des Kapitalismus vortragen, das wäre ein anderer Termin. Nur, das ist gerade die Streitfrage, ob jede Wirtschaft, also einfach, weil man vorhin hinsetzt, Wirtschaften dient immer dem Zweck der Bedürfnisbefriedigung. Mal ein kleines Gedankenexperiment. Soll man das auch für die Sklavenhalter in den alten Baumwollstaaten der USA sagen? Wirtschaften dienen dem Zweck der Bedürfnisbefriedigung. Soll man es auch sagen fürs Mittelalter, wo die Hintersassen für ihre Feudalherren die Arbeit verrichtet haben? Dient auch die Wirtschaft dem Zweck Bedürfnisbefriedigung? Ja, vielleicht der Bedürfnisbefriedigung der Herrn, aber dient sie der Bedürfnisbefriedigung überhaupt von allen? Ja, das ist doch nicht einfach damit beantwortet, dass ich sage, da werden nützliche Güter hergestellt, also wird es ja wohl auch um die Bedürfnisse gehen. Volkswirtschaftslehre macht sich nie mehr an den Beweis, sondern geht davon aus. Wirtschaften dient der Bedürfnisbefriedigung, ist ja wohl klar. Und jetzt wird überhaupt nicht mehr die Frage gestellt, dann schauen wir uns doch mal an. Gewinn, Zins, Aktien, Arbeitslohn, Wirtschaftswachstum. Wie verhält sich das alles zum Bedürfnis? Wie ist die Nützlichkeit dieser ökonomischen, ja, sagen wir, ökonomischen Institutionen, dieser ökonomischen Formbestimmungen, sagt man auch, wenn man ein bisschen hegelisch daherredet, weil man halt eine Wort sucht für was ziemlich Abstraktes. Wie verhält sich das zum Bedürfnis und zum Nutzen der normalen Leute? Wenn ich mir die Frage vorlege, ja, dann muss ich prüfen, ja, was ist denn Geld? Was ist denn Gewinnerwirtschaftung und was passiert mit dem Gewinn, wenn er erwirtschaftet ist? Wird denn der dann verzehrt? Nein, der wird reinvestiert. Das muss man alles durchnehmen. Und die Volkswirtschaftslehre macht es überhaupt nicht prüfend, sondern die dreht den Spieß um. Die sagt, wenn mal klar ist, dass alles Wirtschaften für die Bedürfnisbefriedigung gut ist, dann ist es unsere Aufgabe jetzt, dass wir Geld und Zins und Kapital als Mittel der Bedürfnisbefriedigung interpretieren. Ja, man geht von dem Dogma aus, das muss ja wohl gut sein fürs Bedürfnis, und ab da wird die Wirklichkeit, die ökonomischen Einrichtungen und Formbestimmungen dieser Wirtschaftsweise, werden interpretiert im Lichte quasi des Dogmas, im Lichte des Grundsatzvertrauens in den Gegenstand, für das Bedürfnis muss es ja wohl gut sein. Also das war der erste Punkt. Diese Prüfung stünde an, und da müsste man eben untersuchen, was ist Geld, was ist Preis, was ist Gewinn und so zu. Und da käme dann schon raus, welches Verhältnis das zum Bedürfnis hat, ob das Mittel der Bedürfnisbefriedigung ist, dieses Wirtschaften. Oder, um eine Vorstellung zu geben, ist schon klar, dass ich den Beweis jetzt hier heute nicht führen kann, oder ob in dieser Wirtschaftsweise die gesamte Bedürfnisbefriedigung der Bevölkerung zum Vehikel der Bereicherung, zum Instrument, zum Mittel der Bereicherung derer, die das Kapital besitzen, benutzt wird. Dann ist Bedürfnisbefriedigung nicht der Zweck des Produzierens, sondern das Mittel, dann ist die Bedürftigkeit der Kunden ihr Schwäche und die wird benutzt. Ganz andere Darstellung der Welt. Welche da richtig ist, das wäre zu prüfen. Bloß die Volkswirtschaftslehre lässt sich auf den Streit gar nicht ein, sondern fängt mit dem Dogma an und interpretiert dann die Welt im Lichte ihres Dogmas. Dann übrigens schaut sie auch ein bisschen anders aus, als sie wirklich ist. Das ist jetzt der Schritt zum Zitat 2 unter der Überschrift Knappheit und Nutzenmaximierung. Unter Wirtschaft wird der rationale Umgang mit knappen Gütern verstanden, die zur Befriedigung menschlichen Bedarfs dienen. Ist der Vorrat an Gütern hinreichend, um den gesamten darauf gerichteten Bedarf stets zu befriedigen, dann handelt es sich um freie Güter. Übersteigt dagegen der Bedarf den Vorrat an Gütern und Dienstleistungen, dann wird von knappen Gütern gesprochen. Nur diese bilden den Gegenstand der Wirtschaftswissenschaften. Erforschung der Zusammenhänge bei der Verteilung der knappen Güter auf die einzelnen Individuen und Gemeinschaften ist dann Gegenstand der Untersuchung. Das ist ein interessantes kleines Pünktchen. Die alten Ökonomen, ich meine die richtig alten, die so im 18. Jahrhundert dran waren, die alten Ökonomen haben vom Reichtum der Gesellschaften geredet. Adam Smith, Wealth of Nations. Der Reichtum der Gesellschaften. Die haben sich gewundert, wo der herkommt, wie er zustande kommt, woraus er besteht. Die haben sich mit dem Reichtum befasst. Die heutigen Volkswirtschaftslehrer, die noch ganz andere Reichtümer sehen als der arme Adam Smith in seiner Zeit, wo er noch Mühe gehabt hat, eine Pferdekutsche zu kriegen. heutigen sehen ganz andere Reichtümer. Und was machen die? Die reden von der ewigen und unüberwindlichen Knappheit. Eine Eigentümlichkeit. Die sagen einfach, alles ist knapp. Grundsätzlich ist alles immer knapp. Lesen wir mal den Satz hier genau. Also Wirtschaften ist Umgang mit knappen Gütern. Ist der Vorrat an Gütern hinreichend, um den gesamten darauf gerichteten Bedarf stets zu befriedigen, dann handelt es sich um freie Güter. Der Vorrat, also wir wissen, wovon dann die Rede ist. Gemeint ist zum Beispiel frische Luft oder dort, wo es nichts kostet, frisches Wasser. Also das, an das wird da gedacht dabei. Ja? Sachen, die man für dies keine Arbeit braucht, um sie sich zuzubereiten, die einfach vorhanden sind. Das sind freie Güter. Übersteigt dagegen der Bedarf den Vorrat an Gütern, dann wird von knappen Gütern gesprochen. Jetzt denkt man sich, was ist jetzt das für Satz? Übersteigt der Bedarf den Vorrat? Wo sind wir denn? Ich möchte das sagen, vorm Produzieren gibt es überhaupt keinen Vorrat. Zum Beispiel an Fernsehern oder an Brot. Ehe produziert wird, gibt es gar keinen Vorrat. Und wenn produziert worden ist, dann gibt es die Menge Brot, die man sich vorgenommen hat. Vorher von Knappheit zu reden, weniger als wir brauchen, hat was Unsinniges, weil es ist überhaupt nichts da von dem, was wir brauchen. Nachher von Knappheit zu reden, hat ebenso was Unsinniges. Denn die Quantität, die man sich zum Produzieren vorgenommen hat, wird man ja wohl hinkriegen, wenn man sich's vornimmt. Eine merkwürdige Geschichte. Man denkt sich die Produktion weg und redet von Knappheit, obwohl überhaupt nichts da ist, also auch nicht zu wenig. Man denkt sich die Produktion wieder hin und redet immer noch von Knappheit, obwohl die Produktion doch die Überwindung dessen ist, dass die Natur uns nicht alles, was wir brauchen, einfach, wie im Schlaraffenland, in den offenen Mund fliegen lässt. Die lassen einfach nicht gelten, dass die Produktion die Antwort ist auf das Nichtvorhandensein der Mittel, die wir brauchen. Das lassen die nicht gelten. Die sagen, die Produktion ist eine Weise, umzugehen mit der Knappheit, die wir nie überwinden. Nächste Zitat ist wieder von Rürup und er erläutert uns das näher. Dabei ist die Knappheit das entscheidende Charakteristikum der wirtschaftlichen Güter. Im Gegensatz zu den unbegrenzten Bedürfnissen reicht die Gesamtheit der Güter nicht aus, um alle Bedürfnisse und Wünsche zu befriedigen. Zu erfüllen heißt es hier. Begründet, das glaube ich, habe ich falsch abgeschrieben. Ich glaube, das heißt nicht begründet liegt dies, aber ist auch wurscht, muss man halt ein passendes Verb einsetzen. Begründet wird dies unter anderem in der Begrenztheit der natürlichen Ressourcen, der Knappheit der Produktionsfaktoren, aus denen zum Beispiel die Konsumgüter hergestellt werden, aber auch in der Unbegrenztheit der Bedürfnisse. Nur mal die oberflächlichsten Schlampereien gleich weg. Also ich meine nicht die ich beim Abschreiben gemacht habe, sondern des Gedankens hier. Der Satz heißt, im Gegensatz zu den unbegrenzten Bedürfnissen reicht die Gesamtheit der Güter nicht aus, um alle Bedürfnisse zu befriedigen. Das liegt an der Unbegrenztheit der Bedürfnisse. Also bitte, so argumentiert man nicht. Ja, das ist noch nicht einmal ein Zirkel. Es ist einfach mehr wiederholt seit Zeug, vorne und hinten dasselbe. Dazwischen. Die Begrenztheit der natürlichen Ressourcen ist auch so ein Ding. Dass die Erde nicht endlos groß ist, soll ein Grund dafür sein, dass es zu wenig Getreide gibt. Bitte, das ist doch Quatsch. Ja, für ein Bedürfnis, das für die Erde zu groß ist. Also, wer eine Strecke trockenen Fußes, eine Strecke gehen will, die größer ist als die Kontinente, ja, für den reichen die natürlichen Ressourcen nicht, das glaube ich wohl. Aber für die Bedürfnisse, die es gibt, da wäre erst ein Beweis nötig, dass die zu klein sind für die Bedürfnisse, die es gibt, die natürlichen Ressourcen. Übrigens, jeder, der will, rechnet einem vor. Man könnte noch viel, viel mehr Menschen ernähren mit den Ackerflächen, die es gibt und mit den Produktionstechniken, die es in der Landwirtschaft gibt, wenn man denn wollte. Und die vielen Hunderttausend, vielen Millionen, die verhungern im Lauf der Jahre, die verhungern, weil sie kein Geld haben und nicht, weil es die Mittel nicht gibt. Also, jetzt haben wir noch zwei Gründe. Die Knappheit der Produktionsfaktoren und die Unbegrenztheit der Bedürfnisse. Nehme ich mal die Unbegrenztheit der Bedürfnisse als erstes. Muss allen Ernstes sagen, nur wegen ihrem Dogma, dass Wirtschaften ein ewiges Kompromisse machen zwischen dem Ungenügen der Versorgung und den ungenügenden Mitteln, die zu bewerkstelligen ist. Nur wegen diesem Dogma erfindet sich die Volkswirtschaftslehre grenzenlose Bedürfnisse. Das ist nicht die Wahrheit. Jedes Bedürfnis hat sein Maß in sich. Man muss das ernst nehmen. Jedes Bedürfnis hat sein Maß in sich. Kein Mensch will 100 Kilo Brot an einem Vormittag essen. Wie viel Brot man will, ja, da ist der eine hungriger, der andere nicht so hungrig, aber das Bedürfnis hat sein Maß in sich absolut. Kein Mensch will sich 13 Fernseher ins Wohnzimmer stellen. Es gibt schon kaum einen, der sich 2 reinstellen will. Ins selbe Zimmer. Ja, es ist, jedes Bedürfnis hat sein Maß in sich. Niemand kann gleichzeitig auf 2 Schirme schauen. Und wie gesagt, dann gibt es auch welche, die stellen sich gern 2 rein, weil sie quasi eine Video-Performance als Lebens-, als Alltag haben wollen. Bitte. Aber an und für sich, muss man sagen, hat jedes Bedürfnis sein Maß in sich. Und die Konsumtion des Bedürfnisses dauert seine Zeit oder die Exekution des Bedürfnisses dauert seine Zeit. Und der Tag hat plus 24 Stunden, von denen man ungefähr 8 schläft. Selbst wenn der Satz in Ordnung ist, wenn die Grundbedürfnisse gestillt sind, dann legt sich der Mensch kultiviertere Bedürfnisse zu, die drüber rausgehen. Das mag schon richtig sein. Aber auch wenn der stimmt, begrenzt sind die allemal. Durch die Zeit, in der man sie befriedigt und dadurch, dass man letzten Endes dann auch immer in jeder Zeiteinheit doch plus 1 befriedigen kann. Der ganze Gedanke, die Bedürfnisse wären unbegrenzt, ist einfach Quatsch. Und er lebt nur von der Idee, dass man in dem Bedürfnis selber den Grund der endlosen Nichtbefriedigtheit, der Nichtbefriedigung sucht und verankern will. Jetzt kommt die andere Seite, die Knappheit der Produktionsfaktoren. Was ist denn die Knappheit der Produktionsfaktoren? Nein, in letzter Instanz ist es hauptsächlich die Arbeit. Denn die anderen Produktionsfaktoren, die stellt man ja mit Arbeit her. Also Kapitalgüter sind halt produzierte Produktionsmittel. Ich spreche in der Sprache der VWL, Marxisten würden da anders drüber reden, aber das macht jetzt gar nichts. Jedenfalls, Kapitalgüter sind hergestellte Güter, insofern ist in letzter Instanz natürlich die Begrenztheit der Produktionsfaktoren, die die Mittel der Bedürfnisbefriedigung herstellen sollen, die Arbeit. Und da stimmt ja was dran. Die Arbeit ist der einzige Aufwand der Gesellschaft, der einzige wirkliche Aufwand, der getrieben werden muss, um die Bedürfnisbefriedigung zu bewerkstelligen. Und selbstverständlich müssen sich die Individuen und die Gesellschaften eine Meinung darüber bilden, wie viel Aufwand sie unbedingt treiben wollen. Das mag schon sein, aber das ist ein positiver Beschluss. Das ist ein Beschluss, so lange wollen wir arbeiten, weil wir die Zeit brauchen, um diesen Satz von Gütern herzustellen. Zu sagen, dafür, für den gewollten Satz von Gütern reicht die Arbeitszeit nicht, ist nicht richtig. Dann das nächste Zitat, und dann muss ich wieder ein wenig getrennt von Zitaten drüber reden. Die Volkswirtschaftslehre, heißt es da, beruht auf der Annahme, dass über knappe Mittel bei alternativ möglichen Verwendungen in zweckmäßiger Weise disponiert werden soll. Überfluss macht Wirtschaften unnötig. Da sich die ökonomische Theorie nur mit wirtschaftlichen Erscheinungen befasst, geht sie von einer ökonomisch motivierten Handlungsweise aus. Sie wird in extremer Vereinfachung als sogenanntes ökonomisches Prinzip formuliert. Es bedeutet, entweder mit gegebenen Mitteln ein maximal mögliches Resultat oder ein vorgegebenes Resultat mit einem Minimum an Mitteln zu erwirtschaften. Diese Wirtschaftswissenschaft kennt einfach oder lässt nicht gelten, hat noch nie was davon gehört, dass ein zweckmäßiger Arbeitsaufwand sein angestrebtes Produktionsziel erreicht. Die Kategorie Nutzenmaximierung, die wir hier eingeführt kriegen, oder Mittelminimierung, Minimierung des Mitteleinsatzes, Maximierung des Ergebnisses, die Kategorie, die schlägt als ökonomische Rationalität immer zu einer Ungleichung vor. Eine Ungleichung. Also die Arbeit, die ihr Ergebnis wert ist, das kennen die nicht. Die sagen, die Arbeit, die mehr hervorbringt als, die ist okay. Die Produktion, die weniger verbraucht als, ist okay. Die sind immer, also ihr Vorstellung von ökonomischer Rationalität besteht in der Herstellung einer Ungleichung zwischen Aufwand und Ertrag, einer Ungleichung, dass der Aufwand an Arbeit sein Produkt hervorbringt und weil man es Produkt will, ist es den Aufwand wert. Dieser Gedanke, den gibt es einfach nicht. Es gibt immer nur den Gedanken, weniger Aufwand macht das Produkt, also macht die Arbeit wert, das Produkt herzustellen. Oder mehr Produkt mit einem gegebenen Aufwand. Also als ob der Zweck der Produktion die Ungleichung wäre und nicht das Produkt. In einer rationellen Wirtschaft, wenn man rationell denkt, ist der Zweck der Arbeit das Produkt. Die sagen, der Zweck der Arbeit ist die Ungleichung, also der Zweck der Produktion ist die Ungleichung von vorn und hinten. So, jetzt steigen wir mal einen Augenblick aus. Mit diesen ganzen Gedanken landen die Volkswirtschaftslehrer bei ihren eigenen Studenten, ernten die bei den eigenen Studenten kein Kopfschütteln. Die Studenten tun sich hart, speziell wenn es dann an Indifferenzkurven geht und zu sagen, worum geht es denn eigentlich, was soll denn das und so. Da hat man Schwierigkeiten, das glaube ich schon. Aber mit dem Zeug bis hierher stoßen sie eigentlich auf keinen Widerspruch. Warum? Sie appellieren an die Menschen und sie sollen doch mal an sich denken, wie sie ihre Lage kennen. Die Wirtschaftswissenschaft gibt sich realistisch und sagt, ihr wisst doch, dass er immer weniger kriegt, als er gern hätte. Knappheit. Die Wirtschaft erinnert die Menschen an ihre Knappheitserfahrung. Stimmt ja auch. Nur, wo die herkommt, die Knappheitserfahrung, das wäre ja immerhin eine interessante Frage. Kommt die Knappheitserfahrung deswegen daher, weil Bedürfnisse grundsätzlich so groß sind, dass man sie nicht befriedigen kann? Oder kommt die Knappheitserfahrung daher, dass man in der kapitalistischen Gesellschaft zu dem Teil der Bevölkerung gehört, die einfach immer weniger verdienen, als diese Gesellschaft mit ihrem Willen zu produzieren und zu verkaufen und Umsatz zu machen, an Bedürfnissen bei ihnen erzeugt. Ja, wenn man natürlich zu denen gehört, die mit 1300 Euro oder 2000 Euro heimgehen und dann einer Warenwelt gegenübersteht, in der ein Auto 20.000 bis 30.000 Euro kostet, dann macht man eine Knappheitserfahrung. Das glaube ich schon. Bloß, die Knappheitserfahrung kommt nicht von der Natur der Bedürfnisse und nicht von der Unkraft der Produktion, sondern die kommt davon, dass halt in dieser Wirtschaftsweise die große Mehrheit der Bevölkerung knapp gehalten wird. Das hat nichts mit der Natur des Wirtschaftens zu tun, sondern mit der Natur dieses Wirtschaftens. Die andere Ecke der Knappheitserfahrung gibt es natürlich auch noch. Es gibt die eine, die große Mehrheit der Bevölkerung, die ist einfach knapp mit ihren Mitteln. Wie gesagt, nicht von Natur, sondern von der ökonomischen Rolle, die sie als Kostenfaktor Arbeit spielt. Die kleine Minderheit, der es wirklich an nichts fehlt, macht eigentlich, wenn es um den Konsum geht, überhaupt keine Knappheitserfahrung. Auch das muss man sich mal klar machen. Es stimmt doch nicht, so universell ist es doch nicht mit Knappheit. Die wirklich reichen Leute, die können sich kaufen, was sie wollen und sie schauen nicht auf den Preis und sie brauchen es auch nicht. Und das weiß auch jeder. Die machen eine andere Knappheitserfahrung. Bei denen geht es eh nicht mehr um Konsum. Das läuft nebenher. Bei denen geht es ums Geld. Aus Vermögen mehr Vermögen machen. Und da macht man wieder eine Knappheitserfahrung. Im Geld nämlich, da hat man das grenzenlose, das maßlose Bedürfnis, das nie befriedigt ist. Das gilt nicht fürs Bier und das gilt nicht fürs Brot und das gilt nicht für die Anzahl der Betten, die ich im Schlafzimmer stehen haben will. Aber beim Geld gilt's. Das Geld ist das Bedürfnis nach Geld, das ist nie befriedigt. Warum? Weil es keine Qualität hat, das Geld. Es ist eine Zahl, eine Größe. Es hat keine Qualität. Es bedient kein bestimmtes Bedürfnis. Es ist die Möglichkeit aller Bedürfnisse, das Geld. Und deswegen ist jede Geldsumme, weil sie eine begrenzte Quantität ist, immer ihrer Steigerung fähig. Also, soll heißen, wenn diese Wissenschaft an ihre Schüler rantritt und sagt, ihr kennt es doch alle, sind wir mal ganz realistisch, dann erinnert sie an zwei Sachen. An ein unbegrenztes Bedürfnis, das es wirklich gibt. Das Bedürfnis nach Geld. Und an eine Knappheit, die es wirklich gibt. Die Knappheit an normalen Leuten mit ihrem Haushaltseinkommen. An das wird erinnert. Aber an das wird erinnert unter der Überschrift, das wäre die Natur des Produzierens und die Natur der Bedürfnisse. Und das ist es nicht. Das ist die Natur des Bedürfnisses nach Geld. Und das ist die Knappheit, die sich aus dem Einkommen des Kostenfaktors Arbeit ergibt. Also gerade wenn die Wissenschaft so realitätsnah tut, ist es ein Schwindel. Ein Schwindel, du wirst daran erinnert, du kennst es doch alles und man kennt ja das wirklich. Aber du sollst es gleich in der anderen Kassette abbuchen. Also du sollst in die Schublade natürliche Umstände von Bedürfnis und Produktion stecken. Und aus den natürlichen Umständen von Bedürfnis und Produktion ergibt sich derlei durchaus nicht. Habe ich jetzt ja oft genug hin und her gesagt. Andere Fassung von dem Gedanken. Ich gehe noch nicht weiter in den nächsten Abschnitt, sondern bloß noch zu dem Gedanken. Die Volkswirtschaftslehre sagt, ja, sie hat eine Vorstellung von Rationalität. Dann wird immer eingeräumt, wir wissen schon, der Normalmensch ist vielleicht gar nicht so rational, wie wir jetzt mal tun, als Konsument, als Anbieter von Arbeit. Mag er nicht sein, aber wir machen uns ein Bild des Homo economicus. Der ökonomischen Rationalität, des rationalen ökonomischen Subjekts. Und worin besteht die? Eben, die besteht im ewigen Nutzen maximieren. Und da wird sich ein Menschenbild gebastelt. Das ist absurd. Aber genau das gilt hier als, das ist die das rationale Subjekt. Was ist das für ein Wesen, dieser Homo economicus? Es ist ein Wesen, der hat erstens einen unstillbaren Hunger nach Bedürfnisbefriedigung. Und echt unstillbar. Grenzenlose Bedürfnisse. Auf der anderen Seite ist er grenzenlos faul. Will also nichts tun dafür, dass sie befriedigt werden. Ist dann genötigt, lauter unbefriedigende Kompromisse zwischen seiner grenzenlosen Faulheit und seinen unstillbaren Bedürfnissen zu machen. Und mit jedem Kompromiss, den er macht, sagt ihm die Volkswirtschaftslehre, das ist rational. Das ist rationales wirtschaftliches Verhalten. Ich will nochmal an den Punkt erinnern, es war eigentlich schon in der bisherigen Rede drin. Einen Preis zahlen Sie für Ihr Menschenbild schon. Der passt nirgendwo mehr hin, der Homo economicus. Weder passt er in die Welt der Gebrauchswerte und der Arbeit, noch passt er in die Welt des Gewinns und der Rentabilität. Beides nicht. Weder auf der Ebene der Gebrauchswerte, da wird kein Nutzen maximiert. Da wird überhaupt nichts maximiert. Auf der Ebene der Gebrauchswerte und der Arbeit, da wird ein Einsatz gebracht, damit das Produkt rauskommt, von dem er sich überzeugt hat, dass man es braucht. Kein Maximierungsverhältnis, kein Optimierungsverhältnis, überhaupt nichts. In der Welt der Gewinne, da wird vielleicht was maximiert, der Gewinn. Aber der hat wieder nichts mit Bedürfnissen zu tun. Der hat sein Maß nicht in der Bedürftigkeit des Unternehmersubjekts. Der Gewinn ist, der hat sein Maß in mehr als reingesteckt worden ist, über die Vorkosten hinauskommen. Das hat wieder gar nichts zu tun mit Bedürfnissen. Also der eine maximiert nichts und der andere keine Bedürfnisse. Der Homo economicus ist das Zwitter, dass man den ganzen Kapitalismus in die Menschennatur neidenkt. Dann denkt, soll man sich in der Form, das ist konkrete Arbeit, das ist Bedürfnis und Anstrengung zur Herstellung nützlicher Dinge, in den Sektor, soll man sich die kapitalistische Rechnungsweise hineinspiegeln, damit man sie für furchtbar natürlich hält. Also gehen wir zu dem zweiten Block über. Das erste Zitat habe ich nochmal gewählt, bloß um anzuzeigen. Um das anzuzeigen, was ich bei der Besprechung von dem allerobersten Zitat, also heute ganz am Anfang des Vortrags, aufgegriffen habe. Nämlich, die setzen einfach Geldwirtschaft und Gebrauchswertproduktion gleich. Gerade wo die Frage, wer ist es dasselbe, gerade wo die Frage wäre, das müsste erklärt werden, das wäre zu beweisen, dass die Geldvermehrung dasselbe ist wie oder nützlich ist für die Vermehrung der nützlichen Dinge und die Versorgung der Leute. Gerade das, was zu beweisen wäre, setzen sie brutal gleich. Und das ist so ein schönes Zitat. Das Ziel und der Mitteleinsatz können sowohl in Geld als auch in technischen oder physikalischen Größen ausgedrückt werden. Das ist so, wie soll man sagen, da bleibt man so arg. Das hat so was total oberflächlich, so nach dem Muster. Das Ziel und den Mitteleinsatz kann man in physikalischen und technischen Größen ausdrücken. Dann rede ich entlang quasi der Produktionsseite. Also ich verarbeite 100 Kilo Baumwolle für, was ich, 10 Meter Leinwand und so weiter und so weiter. Beliebige Beispiele. Und dann sagt er, ja, aber man kann natürlich dasselbe auch in Geld ausdrücken. Ja, das ist die Frage, ob das dann dasselbe ist. Natürlich, wenn ich sage, und wenn ich jetzt konstante Preise unterstelle, dann haben 100 Kilo Baumwolle einen Preis und dann kann ich den Preis nehmen und den anderen Preis. Im einen Fall produziere ich mit einem konkreten Ding, ein anders nützliches Ding, das andere nützliche Ding ist der Zweck, das will ich haben, das, was ich verarbeite, ist das Produktionsmittel, das, der Rohstoff, der wird verbraucht dadurch. Das auf der Ebene der konkreten Dinge. Rede ich von Geld, bin ich ja ganz woanders. Was haben die 100 Kilo Baumwolle gekostet? Was hat die Leinwand gekostet? Und dann geht es um die Produktion von einer Preisdifferenz und überhaupt nicht mehr um die Produktion des nützlichen Dings mit durch Verwendung und Verbrauch eines Mittels. Das sind ganz verschiedene Welten und die sagen einfach, ach Gott, das kann man nehmen, wie man will. Ist quasi, und Geld ist bequem, da rechnet sich's leichter. Also nach dem Muster, als ob Geldwirtschaft, als ob das bloß ein Hilfsmittel zum Rechnen wäre und eine Wirtschaftsweise, die damit einen ganzen Zweck für sich in die Welt bringt. Also dafür habe ich das jetzt angeführt. Bloß als so eine Stelle, ja, die nehmen das eins wie das andere und schieben es rum. Einmal sagen sie, das nehmen wir als Geld, dann nehmen wir es als Ding und ist ihnen alles das Gleiche. Jetzt geht es aber zu dem, was der ganze nächste Block bringt, nämlich das ist jetzt das, was man Haushaltstheorie nennt. Haushaltstheorie. Auch da gibt sich die Volkswirtschaftslehre sehr erfahrungsnah, sehr realistisch, erinnert die Studenten dran, ihr kennt doch auch, dass ihr schon mal einkaufen wart und da seid ihr in den Laden gegangen und da habt ihr euch vorher vielleicht eine Einkaufsliste gemacht und da steht dann drauf 3 Kilo Kartoffeln und 1 Kilo Tomaten und ihr wisst schon, halt irgendwas anderes und noch ein Ajax. An diese Praxis wird erinnert. Haltet es im Auge. Der Mensch, der einkauft, sagt, ich brauche 3 Kilo Kartoffeln, weil ich für 2 Abendessen Kartoffeln brauche. Die will er. Haltet es im Auge. Der will nicht 4 Kilo Kartoffeln. Der will nicht 2,5 Kilo Kartoffeln. Der will 3. Es freut ihn auch nicht, wenn die Kartoffeln billig sind und er kauft dann nicht 4. Er kauft 3, weil er 2 Abendessen damit bestreiten will. So, jetzt fangen wir mal an. Wie sieht es hier aus? Der Konsum von Gütern dient dem Haushalt dazu, seine Bedürfnisse zu befriedigen. Jawohl. Diese subjektive Bedürfnisbefriedigung des Haushalts wird als Nutzen bezeichnet. Wird also die Präferenz für das Gut A, Apfel, geäußert, stiftet das Gut A dem Haushalt einen größeren Nutzen als das Gut B, Birne. Die Nachfrage nach einem Gut ist demnach abhängig von dem Nutzen, den es dem Haushalt stiftet. Bei steigendem Konsum geht man von einem abnehmenden Grenznutzen eines jeden Guts aus. Je mehr also bereits von einem Gut konsumiert wurde, desto geringer ist der Nutzenzuwachs, den eine weitere zusätzlich konsumierte Einheit dieses Gutes mit sich bringt. Eine uralte Grenznutzen-Story. Nochmal. Schon der Satz, wird die Präferenz für das Gut A geäußert, stiftet das Gut A dem Haushalt einen größeren Nutzen als das Gut B? Nein. Das Gut A stiftet dem Haushalt einen Nutzen, das Gut B will er gar nicht. Es ist klar, man darf diesen Trick nicht mitmachen. Sagen, die Birne ist für mich weniger nützlich als der Apfel. Ja, wenn man Mathematik lernt, und zwar ich meine jetzt da in der Grundschule, dann lernt man Äpfel und Birnen darf man nicht vergleichen. Warum? Ja, man kann quantitative Größen mit verschiedener Denomination nicht zusammenrechnen, weil die ja verschiedene Quantitäten sind. So. Die Volkswirtschaftslehre möchte jetzt unbedingt, gleich greife ich das vor, den Tausch, das Kaufen und Verkaufen als einen Nutzengewinn auffassen. Übrigens, das ist lustig, das wird den Studenten heute überhaupt nicht mehr erklärt. Das kommt her aus 1840, 50. Haben sich in der Nationalökonomie Ökonomen gefunden, denen ist die damalige objektive Wertlehre zu kapitalismuskritisch geraten. Zum Teil haben die den Marx überhaupt nicht gekannt, aber den Ricardo, und schon der hat gesagt, oh weia, diese Produktionsweise hat ja ganz schlimme Haken. Ja, der hat gesagt, der
der Fortschritt der Produktivität ist ja, bringt ja gar keinen Fortschritt des Reichtums mit sich. Das ist ja furchtbar. Müsste ich an anderer Stelle erzählen, da hat er recht in dieser Frage. Aber ist nicht wichtig an der Stelle. Jedenfalls damals gab es den Jevons und den Gossen und den Menger und ungefähr in drei Ländern, Valras in der französischen Schweiz, in drei Ländern haben sie gleichzeitig die Grenznutzenlehre entdeckt. Das Bedürfnis danach, loszukommen von einer Wirtschaftslehre, die am Schluss die Wirtschaft nicht mehr gut findet, mit der man es zu tun hat. Das Bedürfnis muss damals überwältigend gewesen sein. Das waren die Grenznutzenleute. Und die Grenznutzenleute damals gelten den Modernen heute als, oh, die haben sich noch auf verfängliche, metaphysische Spekulation eingelassen. Rürup hier ist ziemlich, der argumentiert eigentlich wie die Alten. Der ist unvorsichtig. Unvorsichtig in der Hinsicht, dass er sagt, der Nutzen von Apfel ist größer als der Nutzen von Birne. Für den Haushalt hier. Verfänglich ist es deswegen, weil der Nutzen von Apfel ist mit dem Nutzen von Birne überhaupt nicht zu vergleichen. Der Apfel befriedigt das Bedürfnis nach Apfel. Eine Tiefkühltruhe befriedigt das Bedürfnis nach Tiefkühltruhe, ist durch keinerlei Äpfel zu ersetzen. In keiner Quantität. Jedes nützliche Ding befriedigt ein Bedürfnis nach ihm. Nutzen überhaupt, Nutzen abstrakt, den man als solchen abstrakten Nutzen, den man mehren könnte, das gibt es alles gar nicht. Es gibt das nicht, dass man den Nutzen von Äpfel und Birnen vergleichen könnte. Mancher mag Äpfel und keine Birnen. Wie gesagt, dessen Bedürfnis nach Äpfeln ist durch Birnen in keiner Quantität zu ersetzen. Die Volkswirtschaftslehre fängt schon gleich an und sagt, ein größerer Nutzen als Birne. Tut also so, als ob es eine gemeinsame Qualität, Nutzen gäbe, von der man verschiedene Quantitäten dann dingfest machen könnte. Die Idee des Grenznutzens kommt jetzt daher, dass ihnen quasi unwohl geworden ist mit dem Gedanken, wie soll man den Nutzen von Äpfel und Birnen, den Nutzen von Bier und Kühlschrank, den Nutzen von Auto und Bett vergleichen? Was ist nützlicher, Tisch oder Bett? Ist ihnen unwohl geworden und da haben sie gesagt, na gut, vielleicht geht es nicht. Aber versehen mit einer Quantität geht's. Das war jetzt der Reiz. Also Nutzen kann man nicht vergleichen, aber Grenznutzen schon. Wie ist der Gedanke? Der Gedanke ist, je mehr Güter, den haben wir hier, ja, die Nachfrage nach einem Gut ist demnach abhängig vom Nutzen, den es stiftet. Ja. Bei steigendem Konsum geht man von einem abnehmenden Grenznutzen eines jeden Gutes aus. Je mehr also bereits von einem Gut konsumiert wurde, desto geringer ist der Nutzenzuwachs, den eine weitere zusätzliche konsumierte Einheit dieses Gutes mit sich bringt. Auch hier wieder, das stimmt nicht. Jedes Bedürfnis hat sein Maß in sich und wenn das erfüllt ist, dann will man gar keine weitere Einheit. Dann ist es nicht so, dass die nächste Einheit zwar schon noch Nutzen bringt, aber einen kleineren. Das ist nicht der Fall. Nehmen wir die Geschichte mit dem Fernseher im Wohnzimmer. Ich will einen Fernseher im Wohnzimmer, keine zwei. Der zweite ist nicht weniger nützlich als der erste. Der ist überhaupt nicht nützlich. Es gibt keinen graduellen Nutzenverlust. Es gibt Bedürfnisse, die sind quantitativ nicht so bestimmt. Wenn man mal gut gelaunt ist und abends in guter Gesellschaft, dann trinkt man mal mehr als sonst. Mag schon sein. Aber dann trinkt man halt statt des üblichen eine Bier am Abend oder statt der üblichen zwei, trinkt man dann halt mal drei oder vier. Aber man will nicht das fünfte und sagen, das ist immer noch nützlich, aber nicht mehr so arg. Es ist einfach nicht der Fall. Die Idee heißt, quantifizierte Versorgung, also in quantifizierter Ausstattung, werden die Bedürfnisse dann doch vergleichbar.
weil ich kann zwar Äpfel und Birnen nicht vergleichen, aber drei Äpfel und fünf Birnen kann ich vergleichen. Warum? Weil irgendwann sage ich, ach, jetzt will ich es nicht mehr und dann nehme ich was anderes. Das ist die Vorstellung. In der Sache ist es genauso verkehrt, wie den Nutzen von Anfang an vergleichen zu wollen. Warum will man überhaupt den Nutzen vergleichen? Weil man in der Volkswirtschaftslehre furchtbar geil drauf ist, den Preis, den einer zahlen muss, als eine Funktion des Nutzens auszudrücken. Das leistet jetzt die Haushaltstheorie gar nicht, da werden die Preise als feste Größen vorausgesetzt und die Nutzenerwägung soll der Grund für die Menge sein, die man kauft. Ja, das ist da der Gedanke. Der Preis ist vorausgesetzt, aber die Grenznutzenerwägung soll entscheiden darüber, wie viel von einem Gut ich kaufe. Aber in letzter Instanz ist das Interesse, den Preis als Maß und als Hilfsmittel, als Maß des Nutzens und als Hilfsmittel der Nutzenmaximierung darzustellen. Und das ist schon ein harter Punkt, weil Preis ist Anti-Nutzen. Preis ist die Hürde, die vor dem Konsum gesetzt ist in der Eigentumsordnung. Preis ist das, was ich hergeben muss, um das Eigentümerinteresse eines Verkäufers zufriedenzustellen und nur unter der Bedingung, dass er in Sachen Eigentum keinen Verlust erleidet, sondern gleich reich bleibt, wie er vorher war, gibt er mir sein Ding ab. Preis ist die Schranke vorm Konsum. Und jeder, der in den Laden geht und genötigt wird, sich zu entscheiden, wie viel, was er sich kauft angesichts des begrenzten Geldbeutels, mit dem er in den Laden geht. Jeder, der das tut, muss auf was verzichten, was er braucht. Halt bloß übrigens nur der, der zu wenig Geld mitbringt. Also wer genug Geld mitbringt, muss auf nichts verzichten von dem, was er braucht. Der kauft sich alles, was er braucht, weil er genug von dem Eigentum besitzt, um dessen Übertrag es dauernd geht. Aber der andere, der nicht genug davon besitzt, muss sich entscheiden, der muss verzichten. Aber wer verzichtet, maximiert keinen Nutzen. Das ist keine positive Leistung, sondern es ist und bleibt ein Minus. Bedürfnisbefriedigung fällt aus. Ich habe ein Bedürfnis und kann es nicht stillen. Und diese Negation, ich kann es nicht stillen, die will die Volkswirtschaftslehre ins Stillen hereinarbeiten. Jeder Kauf, den drücken sie aus als einen gelungenen Kompromiss von Verzicht und Befriedigung. Einen Kompromiss von Verzicht und Befriedigung, der auf eine möglichst weitgehende Befriedigung zielt. Die wollen die negative Seite loswerden und den Preis, den man zahlen muss, als Element des Nutzens und dann sogar als Element der Nutzensteigerung hinstellen, aufgefasst haben. Naja, und wie geht es? Erst wird in den Nutzen selber der Verzicht reingearbeitet. Denke ich mir den abnehmenden Grenznutzen, ja? Dann denke ich mir ja immer das Bedürfnis als noch ungestilltes. Wenn ich von einem Grenznutzen rede, der erst später auf Null sinkt, bis er auf Null sinkt, kann ich ja mal so rum ausdrücken, bis er auf Null sinkt, denke ich ja das Bedürfnis als unbefriedigtes. Und insofern wird der Austausch, ja, wenn der Nutzen sinkt, dann nehme ich irgendwann ein anderes Gut. Jetzt wird ohne, das ist ja wegen der Schwindel auch an dem Zeug, jetzt wird ohne dessen, dass wir schon an die Preise denken dürfen, die ja die wirkliche Schranke vorm Konsum sind,
ohne dass wir an die wirklichen Preise, also an die wirkliche Schranke des Konsums denken sollen, sollen wir uns schon an den notwendigerweise beschränkten Konsum denken. Wir sollen denken, ehe ich das eine Bedürfnis ganz befriedige, nehme ich doch lieber das nächste. Ja, denn der Grenznutzen ist schon ziemlich drunten und der Grenznutzen des anderen noch gar nicht geholten Guts ist noch größer. Gehe ich von der Konsumtion des einen Guts zum anderen Gut über, denn das andere bietet einen größeren Grenznutzen. Die Vorstellung, ein unbefriedigtes Bedürfnis bleibt partiell unbefriedigt, damit ein anderes befriedigt wird. Bei sinkendem Grenznutzen nehme ich das nächste Gut. Dieser Gedanke unterstellt eine Beschränkung der Konsumtion, benennt sie aber nicht. Schiebt die Beschränkung der Konsumtion in die Natur des Konsumierens rein. Also sagt das Verb dem Konsumieren eigentümlich. Und hat jetzt die Beschränkung des Konsums schon längst, ehe man an die Preise denkt. Ja, dann kommt es. Also nehmen wir das nächste Zitat. Also, das Gut Apfel stiftet einen größeren Nutzen als das Gut Birne. Und dann ganz ohne Argument, brutal. Kein Student weiß warum. Die oben eingeführte Präferenzstruktur lässt sich auch auf Kombinationen von Gütern, sogenannte Güterbündel, übertragen. Ein Haushalt hat ebenfalls Präferenzen gegenüber Güterbündeln und kann ihren Nutzen in Beziehung setzen. 2 Birnen und 3 Äpfel verglichen mit 5 Birnen und einem Apfel. Eigentlich ist es überhaupt kein Fortschritt. Ja, bitte. Ja.
Den letzten Gedanken, den habe ich irgendwie so ganz kapiert. Also mit dem Preis und mit dem Grenznutzen. Es ist doch so, dass Sie in dem Gedanken wird einerseits der Preis unterstellt, weil das ist ja die Schranke, die eben meinen Nutzen eben nicht zum Zug kommen lässt. Ja. Auf der anderen Seite sagen Sie aber, das wäre doch das, was den Preis generiert quasi.
Nee. Nee, also in der Haushaltstheorie nicht. In der Haushaltstheorie heißt es, die Schrittfolge heißt so. Ein Gut hat einen Nutzen. Wenn ich es präferiere, hat es einen größeren Nutzen als ein anderes Gut hier. Zweitens, das kann ich auch, Gott weiß warum, in Bündeln denken. Ja, 5 Äpfel, 3 Birnen etc. Wenn ich jetzt immer den Grenznutzen von all diesen Gütern bestimme, dann kann ich zu einem ganzen Kombinat von möglichen Güterbündeln kommen, die mir alle gleich viel Nutzen stiften. Das ist jetzt die Idee, wenn ich immer die Befriedigung des einen Bedürfnisses aufgebe und zum nächsten übergehe, wenn der Grenznutzen des einen niedriger wird als der Grenznutzen des anderen Guts, das noch nicht in die Konsumtion genommen wird, dann wird doch am Schluss durch das Verfahren jedes Gut gleich nützlich für mich. In der Quantität, in die ich da bestimme. Dann sind sie alle gleich nützlich. So. Und jetzt gibt es lauter Kombinationen, lauter Güterbündel, die ich mir vorstellen könnte, die sind alle gleich nützlich für mich. Ein ganzer Kosmos, ein mathematischer Raum heißt es bei denen, ein mathematischer Raum, das ist sogar dreidimensional, von Gütern, von Güterkombinationen, die mir alle gleich recht sind. Übrigens, ja, jetzt sind mal angefangen, haben wir mal bei, wir machen unsere Einkaufsliste. Jetzt stehen wir in einem mathematischen Raum, wo uns alles gleich recht ist. Und dann sagt er, wie kommt man eigentlich da zu einer Entscheidung und zu einem Haushaltsoptimum, zu einer optimalen Konsumtion? Ja, nächster Gedanke, jetzt erst kommt der Preis rein. Die Reihenfolge ist hier, also jetzt war ich bei den Güterbündeln, der nächste Absatz heißt, für einen Haushalt stellt sich die Frage, wie die Wünsche und Bedürfnisse mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln verwirklicht werden können. Bei der Befriedigung ihrer Bedürfnisse sind die Haushalte in der Regel durch das Einkommen beschränkt, welches ihnen zur Verfügung steht. Jetzt erst denken wir an die wirkliche Beschränkung. Ja? Vorher haben wir dieses, man kann kein Bedürfnis voll befriedigen und muss immer zum nächsten übergehen, noch ehe es fertig ist, das erste. haben also immer die Gleichung von Befriedigung und Verzicht in jedem Bedürfnis schon drin. Und auf der Basis haben wir einen mathematischen Raum von Güterkombinationen, die wir uns alle kaufen könnten und die uns alle auf dasselbe Nutzenniveau heben. So, und erst jetzt kommt die Schranke, die es wirklich gibt, aber wir können uns nicht alles kaufen. Und jetzt sagen Sie, wenn wir uns nicht alles kaufen können, sind wir wieder ganz realistisch, wissen wir doch, dass es so ist. Ja, da ist er noch vorsichtig und sagt, in der Regel, er kennt auch Haushalte, wo das nicht so ist. Jedenfalls, jetzt denken wir dran, wir können uns nicht alles kaufen, was machen wir jetzt? Jetzt haben wir ein Budget und jetzt bilden wir eine Budgetgerade. Und die Budgetgerade ergibt sich daraus, deren Steigung ergibt sich daraus, ja, gerechnet wird immer nur mit zwei Gütern. Ja? Der Haushalt kauft im Grunde nur zwei Güter, denn sonst ließe ich es mathematisch überhaupt nicht mehr darstellen. Also der Haushalt kauft zwei Güter, Gut 1, Gut 2 mit dem Preis 1, Preis 2. Die Budgetgerade die ergibt sich aus dem Preisverhältnis der beiden Güter, nämlich wenn die Äpfel doppelt so teuer sind wie die Birnen, dann kann ich mir mit meinem Geld immer genau halb so viel Äpfel wie Birnen kaufen. Das soll heißen, das gibt, wenn ich jetzt das richtig sehe, 30 Grad Neigung von einer Geraden. Ich weiß nicht, ob es stimmt, wenn es nicht stimmt, soll es wer sagen, der es besser weiß. Die Budgetgerade heißt, ich kann auf der Linie kann ich mein Einkommen immer zu verteilen und es kommen immer Äpfel und Birnen raus. In irgendeiner Kombination. So. Und jetzt sagen Sie, die Budgetgerade kann ja endlos viel Punkte, die hat ja endlos viel Punkte, du kannst da viel machen. Und die Indifferenzkurve. Jede Güterkombination ist dir gleich recht auf der Indifferenzkurve. Hat auch endlos viel Punkte. Aber deine Entscheidungsnot kann gelindert werden. Die Budgetgerade schneidet die Indifferenzkurve an einem Punkt. Jetzt kannst du endlich rational einkaufen. Die ermittelte Indifferenzkurve, ja, beliebige Güterbündel, die alle denselben Nutzen stiften. Welche Stelle dieses Bündels soll ich nehmen? Tja, ich habe bloß ein begrenztes Einkommen, ich bilde eine Budgetgerade, die sich aus den Preisverhältnissen der beiden Güter zusammensetzt, eben Äpfel doppelt so teuer wie Birnen, und die schneide dann die Indifferenzkurve und an der Stelle kriege ich ein Mengenoptimum von Äpfeln und Birnen. Also da dreht sich alles wunderbar um. Am Schluss ist der Preis, den man zahlen muss, die Entscheidungshilfe darüber, wo es Optimum liegt. Gott sei Dank gibt es einen Preis, wir würden nie zu einem Optimum der Konsumtion finden. Also ursprünglich ist Preis das Negative der Konsumption. Es ist die Schranke. In der ganzen Darstellung ist der Preis das Hilfsmittel, damit ein Optimum gebildet werden kann. Ich möchte bloß noch mal daran erinnern, ich habe jetzt über diese Grenznutzen-Geschichte, über die Indifferenzkurve, über den Raum, also über die endlos vielen Punkte, die alle den gleichen Nutzen stiften, eine ganze Weile geredet, ohne das zu kritisieren, einfach das so hingestellt. Ich habe das vorher alles schon kritisiert gehabt, Nutzen kann man nicht vergleichen. Und Grenznutzen ist bloß der Schwindel, so zu tun, als ob man es mit Quantifizierungen doch vergleichen könnte. Also Äpfel und Birnen kann man nicht vergleichen, 3 Äpfel und 5 Birnen kann man aber schon vergleichen. Ich wollte bloß nochmal daran erinnern, die ganze Kritik ist überhaupt nicht zurückgenommen dadurch, dass ich zum neuen Punkt übergegangen bin und gesagt habe, so und jetzt wird die Vorstellung gebildet, eine endlos viele mögliche Kombination von Quantitäten sind mir alle gleich recht. Immer noch denkt zurück, der Mensch geht mit seiner Einkaufsliste in den Laden. Dem ist überhaupt keine Kombination von Güterbündeln ersetzbar. Der will das und nichts anderes. Und übrigens, der kauft auch nicht mehr von den Äpfeln, bloß weil sie billiger sind. Wenn er nicht, der freut sich vielleicht, dass sie billig sind, die Äpfel, wenn er fünf will. Aber zu sagen, ach Gott, wenn sie billig sind, fresse ich doch dauernd Äpfel. Das ist doch Quatsch, das passiert doch überhaupt nicht. Was ist denn jetzt eigentlich geleistet mit dem ganzen Ding? Was ist der Gegenstand? Früher ist die Grenznutzenschule noch dazu gut gewesen, oder das war die Grenznutzenschule, hat sich die Aufgabe gesetzt, sie will den Preis erklären. Und dann gab es die alten klassischen Ökonomen, die haben gesagt, der Wert der Waren bestimmt sich durch die inkorporierte Arbeit. Und da hat die Volkswirtschaftslehre dann so wahnsinnig starke Argumente dagegen auf die Beine gebracht, wie das stimmt nicht, wenn man in der Wüste einen Schluck Wasser, ein Verdurstender in der Wüste zahlt für einen Schluck Wasser ein Vermögen. Muss man wirklich sagen, diese Argumente sind so blöd, weil wir reden doch gerade von einer Marktwirtschaft, wo es einen Markt gibt und eine Produktion. Ja, dass es dort, wo es keinen Markt gibt und keine Produktion vielleicht anders zugehen mag, das glaube ich gern. Aber das ist doch kein Beweis dafür, dass es dort, wo es einen Markt gibt und eine Produktion gibt, dass es dort nicht so zugeht, wie gesagt. Aber jedenfalls, das haben sie abgelehnt und dann haben sie gesagt, die Preise ergeben sich aus den Nutzenerwägungen der Menschen. Aus dem Nutzenvergleich. Mit dem Gedanken, was teurer ist, ist nützlicher. Und immer mit dem wunderbaren quasi Gedankenexperiment zur Prüfung, täten es die Leute sonst bezahlen? Dass Nutzen und Preis nichts miteinander zu tun hat. Dass das nützlichste Gut, meinetwegen Brot, billig ist im Vergleich zu einem Mercedes. Dass ein Mercedes, der verzichtbarer ist, teurer ist. Also irgendwie die Preisbildung andere Gründe haben muss als die Dringlichkeit des Bedürfnisses. Das alles ist einerseits ignoriert in dem Gedanken, der Preis ist bestimmt durch den Nutzen. Andererseits ist das gerade die Triebfeder für die Grenznutzenschule gewesen. Na, einfach der Nutzen kann es auch nicht sein. Dann ist es die Grad der Bedienung des Bedürfnisses. Die Grad der Befriedigung. Da kommt raus, Brot ist reichlich, aber Mercedes ist selten. Genauso ein Quatsch. Ne? Als ob es nicht genug Mercedes gäbe für die Käufer von Mercedes. Und als ob Mercedes deswegen teuer wären, weil es so wenig von ihnen gibt. Und als ob Mercedes nicht das Problem hätte, dass sie viel mehr herstellen könnten, aber nicht verkaufen können. Gut, aber das war die alte Tour. Die neue Tour macht es eigentlich ein ganzes Stück anders. Die machen eine Haushaltstheorie und die ist überhaupt keine Theorie der Erklärung der Preise. Was leistet sie denn eigentlich überhaupt, die Haushaltstheorie? Also alles das, wovon jetzt die Rede war. Der Konsument macht einen Präferenzenplan, bildet den Grenznutzen der verschiedenen Güter, bildet eine Indifferenzkurve und legt dann die Budgetgerade an. Und wenn er alles fertig ist, kauft er ein. Dieser Gedanke, was leistet es eigentlich überhaupt? Übrigens, wenn man jetzt das Volkswirtschaftslehrern erzählt, dann müssen die auch ein bisschen lächeln und sagen, naja, der wirkliche Käufer macht es natürlich nicht. Dann sagt man, na gut, der wirkliche macht es nicht mehr, macht es denn dann? Ja, das ist ein Modell. Gut, ist ein Modell, schön, aber was soll denn das Modell, wenn es in der Wirklichkeit anders zugeht und um was anderes geht? Ja, was ist es dann? Es ist... Und mehr kommt überhaupt nicht raus bei dem Ding erstmal. Es ist ein Bild dafür, wie man das sich beschränken müssen beim Einkaufen, als einen rationalen Weg der Steigerung des Nutzens auffassen kann. Sonst leistet das Ding nichts. Und dann, das ist jetzt dann für die dritte Abteilung der Überlegungen, dass man eine Funktion gebildet hat. Der Konsum ist abhängig von Einkommen und Preisen und Präferenzen. Diese, ich kann den Konsum als eine Größe, die eine Wirkung anderer Größen ist, darstellen. Das hat mit Erklären gar nichts zu tun. Das ist nicht die Erklärung, was ist Konsum, sondern das ist der Wille, die Größen oder die Geschichten, die man in der Wirtschaft vor sich findet, eben Konsum, Produktion, Sparen und so weiter, als Größen auszudrücken, die von was anderem abhängen und von denen was anders abhängt. Das ist meine Überschrift da, ein nutzenmaximierender Funktionszusammenhang. Volkswirtschaftslehre stellt den Kapitalismus, den sie vorfindet, als einen nützlichen Zusammenhang von endlos vielen Faktoren dar, die alle aufeinander wirken und die alle selber ihrerseits bewirkte Faktoren sind. Wozu das gut ist, das kommt am Schluss. Jetzt will ich noch einen ganz wichtigen Punkt aufzeigen. Die Volkswirtschaftslehre hat natürlich den Markt zu ihrem Thema. Da kommt dann doch irgendwann mal auch was, wie sich die Preise bilden, wo die herkommen. Der Markt kriegt sehr gute Noten in dieser Wirtschaft. Ist ja eh lustig mit dieser Wirtschaft, die heißt Marktwirtschaft. Ist euch schon mal aufgefallen, das haben die in der Geschichte noch nie gemacht. Bei der Sklavenhaltergesellschaft haben sie Sklavenwirtschaft gesagt. Bei den Feudalen haben sie gesagt, feudales Hauswesen oder so. Modern nennen sie die Wirtschaft nicht nach ihrem Zweck, sondern nach einer Verkehrsform. Die könnten doch auch modern sagen, die moderne Wirtschaft ist Gewinnwirtschaft. Also wenn man es nach dem Zweck oder nach dem Mittel benennt, wenn man es nach dem Mittel benennt, müsste man sagen, das ist die Lohnarbeiterwirtschaft. Aber die sagen, das ist die Marktwirtschaft. Der Markt ist das große Ding in unserem Laden, weil der kriegt das Etikett, er ist die große Koordinationsinstanz der autonomen Handlungen der Wirtschaftssubjekte. Also im Zentrum der Volkswirtschaftslehre stehen Antworten auf die Frage, was, wann, wie, wofür, für wen und wo soll produziert werden. Diese Grundprobleme treten in jeder Wirtschaftsordnung auf, in Planwirtschaften ebenso wie in Marktwirtschaften. Bei marktwirtschaftlicher Lösung regeln sich Produktionsziel, Produktionsmethode, Verteilung und Standorte mit Hilfe des Angebots- und Nachfragemechanismus über die Preisbewegungen. Das heißt letztlich über freie Entscheidungen der Konsumenten. In Planwirtschaften sind diese Entscheidungen grundsätzlich durch Planbehörden zu treffen. Also den muss man auch sich den Satz mal vorne und hinten zusammenschließen. Im Zentrum der Volkswirtschaftslehre stehen Antworten auf die Frage, was, wann, wie, wofür, für wen und wo soll produziert werden, das entscheiden in letzter Instanz die Konsumenten. Ja, die Botschaft, die ist denen schon wichtig. Die Bedürfnisse der Menschen entscheiden in letzter Instanz, was, wann, für wen, in welcher Quantität und so weiter hergestellt wird. Das ist eine Botschaft. Das ist die Botschaft, das ist alles für den Nutzen der Leute da. Wie kommt der Beweis zustande? Indem man dem Markt nachsagt, er wäre die große Ex-Post-Koordination. Darüber will ich jetzt noch ein bisschen was sagen. Ex-Post-Koordination. In Ex-Post-Koordination steckt erstens ein Bekenntnis. Koordiniert wird erstmal gar nichts. Es ist schon ein Unterschied, ob eine Gesellschaft sich eine Arbeitsteilung einrichtet und sagt, und irgendeine gemeinsame Form von Willensbildung sagt, also wir machen den Stahl und in einer bestimmten Qualität und Quantität, denn so brauchen wir ihn für die Autos. Und die Autos brauchen auch noch Plastik, das macht ihr in der Quantität und Qualität und so weiter, damit am Schluss die Anzahl von Autos da ist, die man haben will. Das ist eine organisierte Arbeitsteilung. Und in den kapitalistischen Betrieben gibt es sie natürlich überall. in den Konzernen wird wie der Teufel Arbeitsteilung geplant und mit Minuten und Sekunden ausgerechnet, wie viele Leute man für welche Posten braucht. In der Gesellschaft als Ganzer findet überhaupt keine Koordination statt. Jeder produziert, also jeder Produzent produziert das, wovon er meint, er wird schon einen Käufer finden, der ihm einen Preis bezahlt, wo ein Gewinn rausspringt. Und hinterher am Markt kriegt er mitgeteilt, ob es erstens sein Produkt überhaupt braucht und ob es sein Produkt in der Menge braucht, in der seine ganze Branche das hergestellt hat. Der Gedanke, das wäre die nützlichste, effizienteste Wirtschaftsweise, den muss man immer mit damit bremsen, dass der Markt jede Menge Arbeit auch als überflüssige, unnütze Arbeit am Schluss dessen überführt, dass man keine Nachfrage dafür findet und jede Menge Arbeit weggeschmissen wird. Also vorweg wird gar nichts koordiniert. Was heißt denn dann Koordination ex post eigentlich? Koordination ex post geht mit dem Gedanken, hinterher wird koordiniert. Ja, was heißt das eigentlich? Ja, die Ware, die ein Kunden findet, hat ein Kunden gefunden. Das Bedürfnis, das ein Angebot findet, hat ein Angebot gefunden. Koordiniert wird da überhaupt nichts. Das Bedürfnis, das zu dem Preis, wo angeboten wird, nicht zum Zug kommt, hat kein Angebot gefunden. Der Anbieter, der für seinen Schrott keine Kunden findet, die den Preis zahlen müssen wollen, den die Sache kostet, kann nicht verkaufen. Die Koordination von Produktion und Konsumtion findet überhaupt nicht statt, sondern es findet statt, das, was verkauft worden ist verkauft worden. Und das Bedürfnis, das die Ware zu einem Preis gefunden hat, zu dem es kaufen kann und will, das Bedürfnis ist gestillt worden. Der Gedanke, da würde was koordiniert, also Bedarf und Produktion würden aufeinander abgestimmt. Der Gedanke entwirft ein Bild, das ist nicht die Sache. Weil, wie gesagt, abgestimmt wird da nichts. Deswegen auch der ganze Gedanke, am Schluss bildet der Markt ein Gleichgewicht. Das ist eine pure Tautologie. Die Tautologie, das, was verkauft worden ist, hat in derselben Quantität Kunden gefunden. Das stimmt. Und das, was nicht verkauft worden ist, das zählt nicht zum Marktgleichgewicht, weil das war ja kein marktrelevantes Angebot. Und das Bedürfnis, das nicht kaufen konnte, zählt auch nicht, weil das Bedürfnis war ja keine marktrelevante Nachfrage. Ja, Rürup, mit den Üs muss man sich bemühen. Rürup sagt ganz früh schon in seinem Skript, also ganz am Anfang sagt er, es geht um die Befriedigung von Bedürfnissen. Dann sagt er schnell, naja, um die Befriedigung von Bedürfnissen geht es nicht, es geht um die Befriedigung von Bedarf. Und Bedarf ist das mit Geld ausgestattete Bedürfnis. Bedürfnisse, die nicht mit Geld ausgestattet sind, gehen in die Koordination überhaupt nicht ein. Bedürfnisse, die mit Geld ausgestattet sind und kaufen können, naja, die kaufen. Bedürfnisse, die zu wenig Geld haben, kaufen nicht. Gehen also auch nicht in das Gleichgewicht ein. Also ist das Gleichgewicht die Tautologie, was verkauft worden ist, ist verkauft worden. Oder es hat gerade so viele Käufer wie Verkäufer gegeben. Und das versteht sich, das liegt in der Natur des Kaufs, dass gerade so viele Verkäufer wie Käufer gibt. Nur das Faktum, das was über den Tisch gegangen ist, das wird als Ausgleich hingestellt. Aber die selbstständigen Größen, die sich wirklich gegenüberstehen, die wirkliche Produktion und das wirkliche Bedürfnis in der Gesellschaft, die Größen werden überhaupt nicht koordiniert.
Ich muss mich nachfragen, wenn man zwei Sachen in der Enddruckung lachen, mit diesem widersinnigen Begriff Postkoordinator, einmal das wirkliche Bedürfnis gar nicht berücksichtigt, sondern den Bedarf. Und das andere, also der Begriff ist ja irgendwie recht merkwürdig schon. Ich versuche den einfach auch mal zu verstehen. Meint er das so, dass dann hinterher nach einer Marktperiode quasi eine Rechnung aufgestellt wird und das sind x Tonnen Äpfel nicht verkauft worden, die müssen vernichtet werden, dass dieses Datum in die nächste Produktionsperiode mit eingeht und insofern dann koordiniert.
Das ist so eine Vorstellung, nämlich der Markt koordiniert nicht, wäre ja der erste Punkt, er koordiniert nicht, aber an den Erfolgen und Misserfolgen auf dem Markt können sich dann Käufer und Verkäufer für die nächste Runde quasi die Lehre abholen. Nur, auch da muss man sagen, stimmt denn das? Es wird nämlich einfach, es wird immer, tatsächlich ist es so, dass die Kunden sowieso nichts anderes machen können, als zu kaufen, was angeboten wird. Auch aus Misserfolgen am Markt können die nichts lernen. Ja, wenn sie den Preis für irgendwelche Güter nicht zahlen können, dann zahlen sie ihn nämlich. Die Koordination, denkt man doch, ja, nehmen wir das nächste Zitat, die freie Preisbildung auf dem Markt sorgt für einen Ausgleich von Angebot und Nachfrage. In diesem Zusammenhang steht auch die allgemeine Aussage, Angebot und Nachfrage regeln den Preis. Ja, mit dem Gedanken Ausgleich von Angebot und Nachfrage wird immer so getan oder wird immer die Vorstellung evoziert, Angebot passt sich an die Nachfrage, Nachfrage passt sich ans Angebot an und am Schluss treffen sie sich und es wird der Bedarf befriedigt und die Produktion an den Mann gebracht. Und noch dazu drittens die Vorstellung, und das wäre, zwar hat niemand diesen Zweck, aber der Markt würde ohne Planung, ohne bewusste Regelung, ohne dass es ein Subjekt gibt, das sich das zum Zweck setzt, würde dem Zweck beste Bedienung und gezielte Produktion für den Bedarf durchsetzen. So, jetzt als erstes war schon mal die wichtigen Argumente, der nicht gestillte Bedarf und die nicht abgesetzte Produktion geht ins Gleichgewicht gar nicht ein. Damit ist das Gleichgewicht eine Tautologie, das ist so, bei jedem Zustand von Krise und bei jedem Zustand von Not und Armut ist das Gleichgewicht zu haben. Verkauft wird, oder es ist so viel gekauft worden, wie verkauft, es ist so viel gekauft worden, wie verkauft worden ist. Dieses Gleichgewicht ist immer zu haben. Jetzt der Gedanke, und wie schaut es denn dann wenigstens mit der Lehre aus, die man aus dem zieht, wenn ein Unternehmer mit einer Ware angekommen ist und sie nicht loswerden konnte? Ja, senkt er dann den Preis, weil die Nachfrage nicht groß genug war, damit er die Ware an den Mann bringt? Tut er doch gar nicht. Der senkt den Preis dann, wenn das Mittel seines Gewinns ist. Andernfalls unterlässt er das Angebot. Wird der Bedarf, der zu dem Preis nicht kaufen konnte, dann befriedigt? Überhaupt nicht. In der nächsten Runde auch nicht. Richtig ist, so viel ist richtig, natürlich holen sich die Wirtschaftssubjekte am Markt die Information ab, ob ihr Versuch, den Bedarf anderer Leute für ihr Geschäft zu instrumentalisieren, ob ihr Versuch, sich in dieser Branche mit diesem Produkt, ob es sich lohnt, es zu probieren. Natürlich holen sie sich diese Information ab, das stimmt. Aber es gibt zu wenig Kindergärten. So, die erste Marktrunde ist passiert, es gibt zu wenig Kindergärten. Gibt es noch wenigstens in der zweiten mehr, weil sie es gemerkt haben? Natürlich nicht. Weil der Preis, den die Eltern für die Kinderbetreuung bezahlen wollen oder können, zu niedrig ist dafür, dass wer das mit Gewinn betreiben kann. Also kommt Bedarf und Produktion oder Angebot an Dienstleistungen in dem Fall, kommt Bedarf und Angebot natürlich wieder nicht zusammen. Weil das Auseinander einen ganz anderen Grund hat als, der hat nicht gewusst, ach, man muss Kindergärten anbieten anstatt, was weiß ich, Markisen. Ach so, Kindergärten gehen heuer gut. Dann müssen wir halt die Markisen lassen, um Kindergärten produzieren. So ist es nicht. Das ist die Vorstellung, die da nahegelegt werden soll. Ach so, man erfährt am Markt, was besser geht und dann wird der Bedarf befriedigt. Aber die Bedarfsbefriedigung ist nirgendwo Zweck der Wirtschaft. Kein Wirtschaftssubjekt, also der eine will kaufen, seinen Bedarf befriedigen mit den Mitteln, die er hat. Alle, die anbieten, haben nicht das Problem, den Bedarf zu befriedigen, sondern die haben das Bedürfnis, einen Bedarf für sich zu instrumentalisieren, auszunutzen. Und Ausnutzen des Bedarfs heißt immer befriedigt. Ein Angebot wird dem Bedarf dann gemacht, wenn der Bedarf sich als nützlich für mich erweist, nicht wenn irgendwer einen Bedarf hat. Und deswegen findet die Koordination überhaupt nicht statt, sondern wenn, dann was ganz was anderes als die Koordination von Bedarf und Angebot. Nehmen wir das nächste Zitat noch dazu. Da merkt man auch den kleinen Schwindel, der in dem Gedanken steckt, der hier den Nutzen des Markts erläutern soll. Der Satz heißt: Der Preis wird durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Als Beispiel kann ein Kamelmarkt oder die Börse dienen, auf denen um die Preise gefeilscht wird. Die Anbieter nennen in ihrer ersten Offerte zunächst einen hohen Preis. Die Nachfrager sind nicht bereit, so viel zu bezahlen und machen ihrerseits eine erste Nennung mit einem sehr niedrigen Preis. Da die Anbieter nicht bereit sind, zu einem so niedrigen Preis zu verkaufen, kommt es zur nächsten Verhandlungsrunde. Dieser Prozess geht so lange weiter, bis die angebotene Menge, unter angebotene Preis, gleich der nachgefragten Menge, gleich dem nachgefragten Preis ist. Der Gleichgewichts- oder Marktpreis ist der Güterpreis, bei dem Angebots- und Nachfragemenge übereinstimmen. Also entweder der Satz endet in meiner Tautologie. Der Gleichgewichtspreis ist der Preis, zu dem dann tatsächlich verkauft wird. Und zwar gerade so viel, wie gekauft wird. Aber das ist die Tautologie, das heißt einfach das Faktum, was über den Tisch geht, geht über den Tisch. Da ist überhaupt kein theoretischer Gehalt drin, wenn ich es so nehme. Da ist auch überhaupt nichts beweisbedürftig. Das ist ja bloß, ich sage, Angebot und Nachfrage, wenn gekauft wird, haben sich zu der Quantität und zu dem Preis im Kauf getroffen. Wie gesagt, null Theorie, das ist gar nichts, das stimmt immer, der Gedanke, weil er einfach keine Aussage hat. Oder ich nehme es höher, ich nehme Angebot und Nachfrage wirklich als was die Leute gerne gekauft hätten und was die Anbieter gerne losgeworden wären. Wenn ich das sage, dann ist eine theoretische Behauptung drin, nämlich die Behauptung, der Markt ist die Retorte, in die, wenn man das Zeug reinschmeißt, am Schluss alles verkauft wird und am Schluss aller Bedarf, der kaufen wollte, gekauft hat und das zu einem Preis, der beide Seiten befriedigt, der beiden Seiten recht ist. Letztere Behauptung ist einerseits Schmarrn, andererseits lebt von einer Unterstellung, die es überhaupt nicht gibt, nämlich von der Unterstellung, dieser Prozess geht so lange weiter, bis die angebotene Menge gleich der nachgefragten Menge ist. Ja, wo sind wir denn? Da wird letzten Endes wird die Vorstellung angeboten, Marktwirtschaft, Markt wäre das, was stattfindet, wenn eine Versteigerung ist. Aber ihr müsst denken, eine Versteigerung ist dann, wenn ein Marktsubjekt kaputt ist. Die Habe von wem wird versteigert, wenn er nicht mehr das Subjekt des Handels ist. Also wenn er Konkurs gewesen ist, wenn ein Unternehmen pleite gegangen ist, dann wird die Resthabe, oder wenn ein Privatmann einen Konkurs anmeldet, dann wird sein Hab und Gut versteigert. Und das heißt immer, die Frage, ob dir der Verkauf nützt, wird nicht mehr gestellt. Ja, bei einer Versteigerung ist der Verkäufer, der ist kein Kriterium der Preisfindung mehr. Bei einer Versteigerung heißt zu dem, was gezahlt werden, also
welche immer die Zahlungsbereitschaft ist, die sich ermitteln lässt. Sie kriegt das Ding. Und das ist in der normalen Wirtschaft eben nicht der Fall. Normalerweise wird nicht um jeden Preis verkauft, nur in der Versteigerung. Dieses Maklerwesen, Börsenpreisbildung, das findet bei normalen Waren, die produziert werden, nicht statt. Da heißt es nämlich, wenn der Preis die Kosten nicht ersetzt oder den Gewinn nicht ermöglicht, auf den es dem Anbieter ankommt, dann verkauft er überhaupt nicht. Und nicht, dann verkauft er so lang immer billiger, bis alles losgebracht ist. Vollkommener Quatsch, das stimmt nicht. Da wird unter der Hand den Marktsubjekten ein Zweck unterstellt, den gibt es auch in der VWL als Wort, nämlich Markträumung. Aber den Zweck Markträumung hat niemand. Wer verkauft, will zu Gewinn verkaufen und er stellt das Anbieten ein, wenn der Gewinn nicht erwirtschaftet ist. Spätestens stellt er die weitere Belieferung des Marktes ein, wenn keine gewinnträchtigen Preise zu erzielen sind. Spätestens das. Insofern merkt man schon, der Preis hat ganz andere Bestimmungsgrößen als die Nachfrage. Der Preis sinkt nicht endlos, wenn die Nachfrage immer kleiner wird. Das ist aber die Behauptung hier. Also die Behauptung hier ist, der Gleichgewichtspreis, dieser Prozess geht so lange weiter, bis die angebotene Menge gleich der nachgefragten Menge ist. Oder bis der angebotene Preis gleich dem Preis ist, den die Leute zu bezahlen bereit sind. Das ist eine Theorie, die sagt am Schluss, die Preise, die verlangt werden, sind die Preise, die die Zahler gerne sehen. Die den Zahlern recht sind. Warum? Weil der Anbieter so lange anbietet, bis er alles los hat. Und wie gesagt, das findet am Samstag um halb, na jetzt in unserer jetzigen Dienstleistungswahnsinn, das findet am Samstag um halb vier statt in der Bäckerei. Dass die sagen, ja, also jetzt können wir es gar wegtun, der Rest verdirbt eh. Aber an und das ist nicht die Normalität des Marktgeschehens. Also wenn, naja, jetzt habe ich es 13 Mal gesagt, jetzt muss ich es kein 14. Mal sagen. Schön ist noch die Theorie, die sich da ergibt. Im ersten Abschnitt unserer Wissenschaft haben wir gelernt, beim Haushalt, dem Haushalt sind die Preise vorgegeben. Der Haushalt orientiert sich am Preis und bestimmt damit die Menge, die er kauft. Ja? Bei der Markttheorie lernen wir, die Menge, die gekauft und verkauft werden soll, ist fix und daran regelt sich der Preis. Einmal setzt man das eine Variable und das andere fix, das andere Mal setzt man das andere Variable und das eine fix. Es kann nicht stimmen, dass beides gleichzeitig gilt. Es kann nicht gleichzeitig der Preis die abhängige Variable der Menge und die Menge die abhängige Variable des Preises sein. Macht denen aber nichts. Die sagen einfach, das ist ein sich selbst regelnder Regelkreis und als Regelkreis kann man alles von allem abhängig machen und alles als zugleich variabel und zugleich fix auffassen. Also als Theorie der Preise, Angebot und Nachfrage regeln den Preis, ganz sicher eine falsche Theorie der Preise. Und es ist das Gegenteil von der Preis regelt die Nachfrage, Haushaltstheorie. Komme ich zum letzten Punkt. Da hätte ich jetzt gerne, aber ich habe es irgendwie nicht geschafft, ein Zitat von den vom Jahreswirtschaftsbericht, bei dem doch der hiesige Professor Rürup, der Vorsitzende dieses Gremiums, der jetzt weiß ich nicht, 5, 7 Weisen ist, ist er auch gleichgültig. Ich wollte jetzt mal zeigen, was man dann damit machen kann, mit diesem Theoriegebäude. Das
Theoriegebäude, alle Einrichtungen der kapitalistischen Wirtschaft einfach als Mittel des Gebrauchswerts auffassen, als Mittel der Nützlichkeit, als Mittel des Nutzens auffassen, nie prüfen, ob es wirklich stimmt, einfach im Lichte der als nützlich interpretieren. Dann umgekehrt dem Nutzen und der Nutzenkalkulation alle Wertverhältnisse, alles Rechnen mit Preisen unterjubeln und damit ein Bild zeichnen von einer Welt der rationalen Nutzenvermehrung, in der die Preise von der Menge, die Menge von den Preisen, die Anbieter von den Nachfragern, die Nachfrager von den Anbietern abhängen. Das war meine Marktgeschichte gerade. Das kann man jetzt noch erweitern. Mit dem Gedanken, dass alles ein F von X ist, ja, die Nachfrage ist eine Funktion von Preis und Präferenz. Der Preis ist eine Funktion von Angebot und Nachfrage. Das Angebot ist eine Funktion von Preis und Nachfrage und so weiter und so weiter. Das kann man ausweiten. Dann ist das Sozialprodukt eine Funktion des Zinsniveaus. Das Wachstum eine Funktion der Löhne. Die Löhne eine Funktion des Wachstums. Und so weiter und so weiter. Man drückt alles als abhängig von allem anderen aus. Und zwar immer als sowohl Bewirktes wie Wirkendes. Die Löhne sind sowohl Wirkung, Bewirkte, also Resultat von Wachstum, von Nachfrage der Arbeitgeber, von Zinsniveau im Land, von Kapitalimport, Kapitalexport und so weiter und so weiter. Aber die Löhne sind umgekehrt auch Funktion für die Gewinnproduktion, weil da sind sie Kostenfaktor. Dann sind sie Funktion für die Nachfrage, denn höhere Löhne, können die Leute mehr Geld ausgeben, steigt die Nachfrage. Dieser Gedanke, ich erkläre überhaupt nichts für sich. Ich sage nicht, was ist Lohn, was ist Geld, was ist Gewinn, sondern ich sage, alles ist eine Funktion für was anderes. Da wird theoretisch gesehen gar nichts erklärt. Aber alles als Wirkungsgröße, die ja Bedeutung für das Funktionieren des ganzen Ladens hat, aufgefasst. Und mit dem Bild tritt die Volkswirtschaftslehre jetzt an die Wirklichkeit ran und interpretiert den jeweiligen Zustand der Wirtschaft als Bewirkten und als einen, der in seiner gegenwärtigen Verfasstheit einen zukünftigen Zustand der Wirtschaft seinerseits bewirkt. Die zweite Hälfte ist die Prognose, die erste Hälfte ist die Erklärung. Man macht Prognosen und sagt, so wie die Wirtschaft heute, die Weltwirtschaft oder die deutsche Wirtschaft verfasst ist, das erlaubt uns zu prognostizieren, alle Abhängigkeiten in Rechnung stellt, dass es im nächsten halben Jahr Wachstum von 2% gibt. Das bedeutet dann, Wachstum von 2% bedeutet dann, dass die Arbeitslosigkeit bloß um 0,00 abnimmt, dass auf der anderen Seite die Inflation vielleicht steigt und so weiter und so zu. Immer mit der Vorstellung, es käme darauf an, dass man diesen komplizierten Wirkungszusammenhang zum guten Funktionieren bringt. Ihn seinerseits optimiert. Dass das größte mögliche Wachstum und damit der größte mögliche Zuwachs aller Aggregatsgrößen rauskommt. So, mit dem Gedanken treten Sie an die Welt ran und da werden dann Erklärungen und Prognosen geboten. Und wie gesagt, Erklärung und Prognosen ist dasselbe, bloß das einmal ist rückwärtsgewandt, das andere Mal ist vorwärtsgewandt. Und die schauen zum Beispiel so aus wie das Zitat hier. Das von dem Wirtschaftsdienst aus dem Jahr 2001 ist also als Zitat nicht mehr ganz taufrisch. Aber für das, was gezeigt werden soll, ist die Aktualität vollkommen gleichgültig. Selten heißt es da, mussten Konjunkturprognosen im Laufe eines Jahres so stark korrigiert werden wie in 2001. Ende letzten Jahres erwarteten die meisten Prognostiker für Deutschland wie auch für die anderen europäischen Länder für das Jahr 2001 lediglich eine leichte Abflachung des Wachstumstempos. Stattdessen kam es zu einem ausgeprägten Abschwung, der durch die Terroranschläge vom 11. September noch verstärkt wurde. Ein wesentlicher Grund dafür war die deutliche Abschwächung der Weltkonjunktur, die in diesem Ausmaß nicht erwartet worden war. Sie schlug sich nicht nur im Export nieder, über eine Verschlechterung der Geschäftserwartungen nahm sie auch Einfluss auf die inländischen Produktions- und Investitionsentscheidungen. Im Laufe des Jahres kamen zudem die dämpfenden Einflüsse der letztjährigen Straffung der Geldpolitik mehr und mehr zum Tragen. Im Frühjahr schmälerte überdies eine unvorhergesehene Beschleunigung des Preisanstiegs, ausgelöst durch wieder anziehende Energiepreise und Tierseuchen, die Kaufkraft der privaten Haushalte. Das, so liest sich das. Und wie gesagt, wäre es Konjunkturprognosen auch in den Tageszeitungen so ähnlich, klingt es immer so oder so ähnlich. Was ist das für eine Argumentation? Also man erklärt den gegenwärtigen Wirtschaftszustand als einen, der hat ja wohl so werden müssen. Man hat es zwar nicht vorhergesehen, falsch prognostiziert. Das ist übrigens, gehen sie dauernd mit falschen Prognosen um. Jede Prognose muss aktualisiert werden und stimmt nie. Auch ein schöner Beweis dafür, dass die in Wahrheit den Wirtschaftsprozess nicht ausrechnen können mit diesen Gesetzen, die ich da vorhin zerpflückt habe. Dass das dann doch bloß Bilder sind, die die Vernünftigkeit dieser Ordnung irgendwie auspinseln soll, aber eben in Wahrheit nicht wirkliche Funktionszusammenhänge benennen. Also die alten Konjunkturprognosen waren grundverkehrt, so stark wie selten. Der erste Satz. Warum? Naja, der nächste Satz ist weiter kein theoretischer Fortschritt, weil man hat es anders erwartet. Ja, so wird es sein. Man erwartete nur eine leichte Abflachung des Wachstumstempos. Stattdessen kam es zu einem ausgeprägten Abschwung. So, jetzt haben wir immer noch keinen Fortschritt. Ja, also es war anders als gedacht. Man hat weniger erwartet, jetzt ist mehr Abschwung geworden. Warum? Ursache. Ein wesentlicher Grund war die Abschwächung der Weltkonjunktur. Es gilt in dieser Wirtschaftswissenschaft wie eine Erklärung. Was ist es? Die Abschwächung der Konjunktur bei uns hat ihren Grund in der Abschwächung von der Konjunktur in der Welt. Das ist die Dialektik von Teil und Ganzen. Ja, dasselbe auf dem großen Maßstab ist der Grund für dasselbe auf dem kleinen Maßstab. Ja, ein Grund, warum die Konjunktur abgeflacht oder eingebrochen ist, ein Grund ist wirklich nicht so benannt, wenn man sagt, die Konjunktur ist eingebrochen, weil die Konjunktur überhaupt eingebrochen ist. Schon wieder nicht erwartet. Dann geht es weiter. Sie schlug sich nicht nur im Export nieder. Über eine Verschlechterung der Geschäftserwartungen nahm sie auch Einfluss auf den inländischen Produktions- und Investitionsentscheidungen. Also jetzt war die Konjunktur schlechter. Jetzt wird nämlich nachgeschoben, sowas wie hat denn das gewirkt auf die hiesige? Also jetzt wird die hiesige dann doch wieder ein bisschen abgetrennt gedacht und gesagt, das ist eine eigene Konjunktur, die einheimische. Aber wie hat denn die Weltkonjunktur auf die einheimische durchgeschlagen? Na, erstens über den Export. Man hat nicht so viel verkauft. Also ist nicht so viel Geschäft gegangen. Dann zweitens, dadurch, weil kein Geschäft gegangen ist, haben sie ja nichts investiert. Es ist immer wieder dasselbe, weil halt die Geschäfte schlecht gegangen sind, haben sie nichts investiert, ist ja klar. Also, weil die Geschäfte schlecht gegangen sind, sind sie dann auch echt schlecht gegangen und es ist weniger Investitionsgüter, nicht bloß weniger verkauft worden, sondern auch in weniger Investitionsgüter sind verkauft worden. Im Laufe des Jahres kamen zudem die dämpfenden Einflüsse der letztjährigen Straffung der Geldpolitik mehr und mehr zum Tragen. Ach, den mache ich mal später, mal den letzten noch. Überdies schmälerte eine unvorhergesehene Beschleunigung des Preisanstiegs die Kaufkraft der privaten Haushalte. Da möchte man wieder sagen, das ist doch keine Wirkung. Das ist es doch selber. Der Preisanstieg heißt, alles wird teurer. Das heißt, die Leute mit ihrem Geld in der Tasche können sich weniger kaufen. Das ist ein und dasselbe. Preisanstieg und Schmälerung der Kaufkraft ist dasselbe, deswegen kann man eigentlich nicht sagen, der Preisanstieg bewirkt eine Schmälerung der Kaufkraft. Das ist die Schmälerung der Kaufkraft und insofern wird da getan, als würde man einen Wirkungszusammenhang benennen und da hat man bloß zweimal dasselbe benannt. Das ist nach der Seite, das schmälert die Kaufkraft der privaten Haushalte. Nach der anderen Seite merkt man, wie willkürlich da gedacht wird. Also die Reihenfolge heißt, wir wissen, jetzt haben wir einen Konjunkturabschwung. Jetzt wollen wir gute Gründe dafür wissen. Das Ergebnis steht schon fest bei der Theoriebildung. Der Konjunkturabschwung soll Gründe kriegen. Weil man den Standpunkt einnimmt, der Konjunkturabschwung soll Gründe kriegen. Deswegen sucht man jetzt nach, was ist denn alles schlecht gelaufen. Man könnte dasselbe Auskunft ja auch umgekehrt lesen. Und wenn Ökonomen wollen, lesen sie es umgekehrt. Die können auch sagen, außerdem hat ein Preisanstieg, ja, nicht die Kaufkraft der privaten Haushalte geschmälert, mal nicht den Preisanstieg nicht nach der Seite dessen hin, wer dann weniger hat, sondern mit demselben Recht können wir doch sagen, na, da betrachten wir mal den Preisanstieg nach der Seite hin, wer dann mehr hat. Irgendwer hat ihn doch kassiert, den Preisanstieg. Ja, in dem Fall sollen es die Energiekonzerne sein. Wenn man wollt, könnte man sagen, unerwartet günstige Preise haben die Gewinnsituation wichtiger Industrien verbessert. Könnte man genauso sagen, ist ja dasselbe. Der Preisanstieg hat die Kaufkraft der privaten Haushalte geschmälert, ja. Aber irgendwer hat ihn ja kassiert, den Preisanstieg. Und der ihn kassiert hat, der steht dann besser da. Wenn man wollt, könnte man ein Wachstum damit begründen, dass ein Preisanstieg die Bilanzen der Unternehmen verbessert hat. Will man jetzt gerade nicht, weil jetzt will man ja gerade einen Konjunktureinbruch begründen. Also liest man das Ding nach der Seite dessen, wen hat es geschädigt. In der Faktum Preisanstieg liegt keine Notwendigkeit, das bloß nach der Seite des Nachteils und nicht nach der Seite des Vorteils zu lesen. Das ist ein wichtiger Punkt. Die Volkswirtschaftslehrer bilden diese Kausalketten, die alle keine Notwendigkeiten haben, sondern immer mögliche Gründe benennen. Und mit diesen Kausalketten gehen sie, wenn sie wollen, immer nach der Seite des Positiven. Irgendwer hat ja den Gewinn dann gemacht, wenn man höhere Preise kassieren kann. Oder nach der Seite des Negativen. Je nachdem, wie sie meinen, dass es dem jetzigen Zustand Plausibilität verleiht. Aber das ist überhaupt keine Notwendigkeit und insofern ist es ein richtiges Spiel mit dem Anschein von Notwendigkeit. Man liefert den Anschein von einer Begründetheit der jetzigen Situation. Auch den Anschein, man hätte sie durchschaut. Aber wirklich begründet ist es überhaupt nicht, weil man, wie gesagt, ein Preisanstieg ist ein schöner Fall, den kann man so rum und so rum lesen. Man kann auch bei einem Preisverfall alles so rum und so rum lesen. Man kann sagen, die Lebensmittelpreise im Sommer sind wegen guter Ernte gefallen. Das war günstig, denn die privaten Haushalte haben mehr Geld in der Tasche behalten und konnten dann Nachfrage betätigen auf anderen Feldern. Man kann aber auch sagen, die Bauern haben schlechte Geschäfte gemacht, das ist schlecht für die landwirtschaftliche Investitionsentwicklung und für das Wachstum der Branche Landwirtschaft. Wie es das lesen willst, liest es und immer kannst du die Kette immer weiter in jede Richtung fortsetzen, wenn du willst. Und deswegen gehört es auch zu den Prognosenbildnern, dass sie mit der Kette anfangen, wo sie wollen und aufhören, wo sie wollen. Wenn sie sagen, ja, das ist jetzt eine günstige Bedingung fürs Wachstum, na, dann denken sie halt an, jetzt sind die Preise gefallen, jetzt können die Leute mehr kaufen, die Nachfrage steigt und so weiter. Dann denken sie nicht an die Seite, der Verkäufer macht jetzt ja weniger Geschäft. Wenn sie Lust haben, es umgekehrt zu machen, dann machen sie es umgekehrt und dann begründen sie, dass das Wachstum einbricht. Mehr wissen sie halt nicht und deswegen ist wirklich jede Prognose ein Würfelspiel. Und muss korrigiert werden im Laufe der Zeit von der wirklichen Entwicklung. Dann sagen sie, ja, wir können ja das Verhalten von Millionen Marktteilnehmern nicht voraussagen. Ja, was machen sie dann überhaupt Prognosen, wenn sie es nicht voraussagen können? Die hören nicht auf, Prognosen zu machen und trotzdem sind sie immer verkehrt, weil sie ja doch bloß willkürliche Extrapolationen irgendeines Trends sind, den sie ja reinlesen mit ihren Funktionszusammenhängen, die man aber mit demselben Recht auch anders lesen könnte. Und deswegen, weil man mit den Funktionszusammenhängen anfängt und aufhört, wo man will, deswegen ist die Volkswirtschaftslehre dann gern dabei zu sagen, wo sie anfangen will. Da sagt sie, das ist ein exogener Faktor. Da hat sie dann einmal eine Wirkung, die sie nicht ihrerseits als Bewirkte betrachten kann und muss und will. Oder weil sie sie nicht als Bewirkte betrachten will, sagt sie exogener Faktor und dann muss sie es auch nicht. Also da ist jetzt 9-11 ein schöner Fall in dieser Passage. 9-11 war ein exogener Faktor. Ja gut, das Jahr war ja wirklich keine wirtschaftlich bewirkte Angelegenheit. Also die Terroranschläge auf diese Twin Towers in New York. Dann kann man sagen, na gut, von dem können wir anfangen. Aber genau dieselbe Rolle theoretisch spielt die Straffung der Geldpolitik der letzten Jahre. Das ist ein exogener Faktor gegenüber dem Wirtschaftsprozess. Da hat die Politik eingewirkt und gesagt, wir verlangen höhere Zinsen für Zentralbankgeld. So, da mögen Sie nicht sagen, die Bundesbank hat gesagt, die Wirtschaft läuft so gut, wir müssen zur Inflationsverhütung und zur Stabilisierung des Wachstumskurses eingreifen, sondern deshalb kommt jetzt unter der Rubrik, das hat nicht den Wachstumskurs stabilisiert, sondern das hat das Wachstum gebremst, der höhere Zins. Auch da, hinterher kann man das immer behaupten, wenn der wirkliche Einbruch passiert ist. Aber vorher ist in der Aktion der Bundesbank, sie erhöht die Zinsen, eben nicht beschlossen, ob es zur Stabilisierung des Wachstumskurses oder zum nächsten Einbruch führt. Wenn Sie wollen, können Sie so und so betrachten und das tun Sie dann auch. Und je nachdem, was Sie glauben, das eintritt, richten Sie Ihre Gedanken ein. Aber nicht je nachdem, wie Ihre Theorie geht, sagen Sie, was eintreten muss. Gut, was leistet das ganze Fach mit seiner ganzen Rechnerei von lauter Größen, die es nicht gibt? Und lauter Funktionszusammenhängen, die nicht stimmen? Sie leistet erstens ein Bild dessen, dass dieses kapitalistische Gegeneinander ein rationales Gemeinschaftswerk in letzter Instanz dann doch wäre. Dass das Tohuwabohu der Konkurrenz, und da ist der Beweis dünn, aber der reicht Ihnen dann auch, dass das Tohuwabohu der Konkurrenz berechenbar und dadurch durch geschickte Eingriffe des Staats steuerbar wäre. Das leisten Sie für die Regierung. Auch da nicht, dass Sie wirklich durch die Ökonomen wissen, wie man es steuern muss. Das merkt man ja immer. Die Regierung macht irgendwas und hinterher kommt dann auch wieder raus, dass das Ergebnis nicht gut war. Oder es war auch mal gut, dann tun alle so, wie dieser Wirtschaftsminister war ein Genie. Weil hat er meistens bloß Glück gehabt, dass er in die rechte Konjunkturphase gewählt worden ist. Da tut die Wissenschaft so, als würde sie die Politik beraten und der Politik vorgeben, wie es geht. Dabei ist es umgekehrt, die Politik hält sich die Berater, die sie will. Damit die Wissenschaft der Politik Recht gibt. Das ist das geläufig, es wird doch immer in diesem Rat der sieben Weisen, wird doch immer zu einer rausgeschmissen, einer reingenommen, wie bei einer Liga, wie bei der Bundesliga. Am Ende des Jahres muss einer raus und kommt einer rein. Und die Regierung passt immer darauf auf, je nachdem wie sie selber gestrickt ist, dass der Richtige reinkommt. Bofinger ist reingekommen durch die rot-grüne Koalition. Die wollten, dass ein Keynesianer auch mal drin sitzt und dem Umstand, dass überhaupt bloß angebotsorientierte Politik, und das heißt ja immer, der Staat soll einfach sich unmittelbar dienstbar machen für die Gewinne der Unternehmer und alle anderen Größen in der Gesellschaft dem Gewinn der Unternehmen anpassen, unterordnen,
vor allen Dingen den Lohn und die soziale Sicherung und das Zeug. Na, da wollten die halt, dass irgendeiner auch drin sitzt, der sagt, nein, der Staat darf die Konjunktur auch nicht kaputt sparen, er muss auch Schulden machen dürfen. Ja, dann haben sie den rein. Na, jetzt gibt es halt dann gibt es auch Expertisen, in denen eine begrenzte Schuldenmacherei des Staats auch Recht kriegt. Aber da merkt man, da dreht sich doch alles rum. Die Politikberatung bestimmt nicht die Politik, sondern die Politik bestimmt, welchen Beratern sie zuhören will, und sie will denen zuhören, die ihr Recht geben. Da ist die ganze Wissenschaft am Schluss Legitimation einer Politik, die sich aus was ganz anderem begründet als aus der Wissenschaft. Gut, so weit, so gut. Jetzt mache ich erstmal Schluss. Belasse es dabei und frage mal, ist denn halbwegs verstanden worden und gibt es ein Bedürfnis, an bestimmten Stellen nachzufassen und was näher auseinanderzusetzen von dem vielen, was ich jetzt da angesprochen habe? Oh, wir haben nicht, ja, Entschuldigung.
Wir haben ja gesagt, dass die VWL davon ausgeht, dass die Güter gegeneinander substituierbar sind, und hatten gesagt, dass das eben nicht so ist, weil Tiefkühltruhe das Bedürfnis nach der Tiefkühltruhe befriedigt und durch noch so viele Äpfel nicht aufgewogen werden kann. Aber da gibt es ja die Bedürfnispyramide, die ja sagt, dass das Bedürfnis eben aufeinander aufbauen, und vielleicht sind Güter dann ja doch gegeneinander substituierbar, wenn sie dann letztendlich auf das gleiche Bedürfnis zurückgehen. Wenn ich jetzt beispielsweise heute Abend gern Schnitzel mit Pommes essen würde und das Schnitzel aber 50 Euro pro Kilo kostet, dann kann ich es ja vielleicht doch durch mehr Pommes substituieren, und wenn die Pommes auch 20 Euro pro Portion kosten, dann esse ich vielleicht Haferschleim, wenn der billig ist. Ja, weil das alles letztendlich das gleiche, das sind zwar verschiedene Bedürfnisse, mein Bedürfnis nach Schnitzel wird dann nicht befriedigt, aber mein Bedürfnis satt zu werden, das dem Bedürfnis nach Schnitzel zugrunde liegt, wird befriedigt. Das sagen Sie denn, würden Sie das also trotzdem kategorisch ausschließen, dass Sie gegeneinander substituierbar sind? Oder habe ich da was falsch verstanden?
Nein, ist schon gut. Nein, ich überlege, wie ich meine Antwort zurechtlege. Das ist alles. Nochmal, wir müssen zwei Sachen unterscheiden. Nämlich, ein armer Mensch, der sich was nicht kaufen kann, was er haben will oder braucht, muss auf das Bedürfnis verzichten. Das Bestimmte. Das muss er, und zwar wegen seiner Armut. Dieses Bedürfnis wird also nicht befriedigt, dass ihm gar nichts anderes übrig bleibt, als mit dem begrenzten, mit dem zu kleinen Geldbeutel, mit dem er ausgestattet ist, irgendwas zu kaufen, mit dem er mindestens satt wird. Ja? Ist überhaupt nicht zu bestreiten. Den Verzicht übt jeder, der nicht anders kann. Also das ist das Marktgeschehen, das ist der Alltag in unserer Welt. Und wir kennen das auch, doch unsere Welt ist doch auch bei jedem gut inzwischen. Ja? Die Unternehmer sind da geschickt und geben sich große Mühe, den Geldbeutel aller Leute für sich auszunutzen. Und deswegen gibt es von jedem Produkt ja Klassen. Klassen soll es nicht mehr geben. Ja? Also Klassen, gesellschaftliche Klassen, die Proletarier, die Kapitalisten, die Klassen soll es nicht mehr geben. Aber dafür gibt es von jedem Gebrauchswert 3, 4, 5 Qualitätsklassen. Und die armen Leute müssen den Schund kaufen, von dem übrigens jeder weiß, dass er im Grund dann auch noch zu teuer ist für das, was man kriegt. Dass sie nicht langlebig sind, die Güter, dass sie und so weiter. In dem Sinn, der Mensch substituiert tatsächlich. Also wenn er sich die Ledertasche nicht kaufen kann, kauft er eine aus Plastik.
Also es wird, wenn man so reden will, es wird substituiert. Nur, das als eine geschickte Weise der Bedürfnisbefriedigung auszudrücken, ist das, was ich angreife. Es ist ein Umgang mit Not. Und den gibt es sehr wohl. Und das steckt ja auch in dem Beispiel noch drin, das da angeboten worden ist. Das Bedürfnis nach einem schmackhaften Abendessen ist gestrichen. Stattdessen ist ein anderes, viel notmäßigeres Bedürfnis, immerhin die Kalorien zusammenbringen, damit man nicht auseinanderfällt, ist an die Stelle gerückt worden. Also das ursprüngliche Bedürfnis wird nicht befriedigt. Nach derseitigen Muster wird Verzicht geübt durch die Unfähigkeit zu kaufen. Das war die eine Ecke, die ich sagen wollte. Also man soll nicht die erzwungene Not, den erzwungenen Notbehelf unter die Rubrik geschickter Umgang mit Bedürfnissen verbuchen. Ja, das war das eine. Das zweite ist, selbstverständlich, es gibt Produkte, die kann man gut substituieren. Die VWL, jedes Buch, das man aufschlägt, man tauscht Butter gegen Margarine aus. Ja, immer zu. Das ist Ihnen das liebste Beispiel. Die suchen einfach was, wo ein deutlicher Preisunterschied und ein relativ geringer Unterschied in den Gebrauchswerteigenschaften ist. Das ist auch sehr beliebt. Natürlich gibt es das, dass man Produkte austauschen kann. Auch da bleibt prinzipiell der erste Satz stehen. Wer Butter mag und Margarine nicht mag, dem hilft es nicht, dass Margarine billiger ist. Also auch da bleibt ja das Prinzip. Das zweite ist aber, lassen wir es einen Augenblick gelten. Gut, dann gibt es Bedürfnisse, die substituierbar sind. Produkte, Güter, die substituierbar sind. Dann gibt es die in Gottes Namen, irgendwelche. Die Theorie der Volkswirtschaftslehre fängt an und sagt, im Prinzip sind alle gegeneinander substituierbar, aber dann gibt es Grenzen. Die drehen das Ding rum, die Ausnahme erklären sie zur Regel und dann reichen sie nach. Natürlich wird es dann natürlich nicht grenzenlos. Na, dann gibt es als erstes die Grenzrate der Substitution. Also, je mehr ich von einem schon habe, desto weniger bin ich bereit, es gegen ein anderes zu substituieren. Nein, desto leichter bin ich bereit, es gegen ein anderes zu substituieren, ist da die Theorie. Also erstmal der Gedanke ist, wir erklären die Ausnahme zur Regel und dann machen wir in der Regel, führen wir jetzt wieder ein, dass wir auch wissen, dass es noch andere Fälle gibt. Wie ein Unterpunkt unter die Regel führen wir jetzt ein, es gibt total substituierbare Güter, ja, dann habe ich es nicht mehr ganz im Kopf, dann liegt die Kurve so, also dann gibt es einen Strich jedenfalls und keine Kurve. Es gibt gar nicht substituierbare Güter, jetzt fällt Ihnen das auch glatt noch ein, es gibt welche, die überhaupt nicht substituierbar sind, dann ist es eine Linie, eine senkrechte Linie, sodass wenn der nächste Schritt wegfällt, gar der Nullpunkt erreicht wird im Koordinatensystem. Dann gibt es welche, die sind komplementär. Also dann führen Sie als Unterpunkte, führen Sie jetzt die Erinnerung daran ein, dass es natürlich nicht so einfach ist mit dem Substituieren. Aber es ist verkehrt, die Ausnahme erst zur Regel zu erklären und dann wie im Kleingedruckten nachzureichen. Ja, ich weiß schon, das mit der Regel ist auch nicht so einfach. Gut, wenn es keine Wortmeldungen gibt, ich will jetzt nicht immer mehr hinzufügen, das war lang genug und es ist sicher für Leute, die in das VWL-Denken eingehaust sind, erstmal ungewöhnlich und für Leute, die ins VWL-Denken nicht eingehaust sind, ist es besonders schwer, weil die kennen erstmal den Gegenstand nicht, über den ich jetzt da geschimpft habe. Also es ist diese Sorte Veranstaltung ist schwierig, weil beide möglichen Interessenten haben ihre Schwierigkeiten bei dem Thema. Die einen kennen den Gegenstand nicht und die anderen haben ihn schon in Fleisch und Blut. Machen wir Schluss, vielleicht noch eine Frage, wo liest man das? Du hast gerade das Büchlein da gehabt. Es gibt hier was und es gibt doch dieses...
Genau, die Mikroökonomie, jawohl. Also es gibt von uns
Schrift in schriftlicher Form in der, die Mikroökonomie diese Geschichte, also ja, die Geschichte des volkswirtschaftlichen Denkens hin zu dem jetzigen Zustand. Gut, war jetzt bloß noch für, wer sagt, er hat jetzt da irgendwas brauchbar gefunden an den Überlegungen, aber der Überblick fehlt ihm doch ziemlich und möchte da noch Näheres drüber finden, das wäre ein Angebot.
Ich hatte aber eins habe ich noch nicht gesagt, das ist das schlechte Gewissen. Also ich meine, das ganze Brimborium wird ja betrieben, damit wir möglichst viel Auswahl haben, ne? Damit es uns gut geht. Aber Sie können sich einfach ums gut gehen lassen, weil das kann ja nicht jeder und wird dann eben in Theorie aufgebaut, dass es eben irgendwie schlecht ist, weil nicht genug da ist. Was die auch am Anfang gesagt haben, studiert haben, mit diesen knappen Gütern und so, und deshalb müssen wir uns da auch drum reißen. Und zusammengefasst ist das ja auch in dem einen Satz, in dem vierten Punkt, Überfluss macht Wirtschaft unnötig. Da steht es ja eigentlich schon. Wenn wir alle in dem Gefühl des Überflusses leben würden, dann bräuchten wir gar nicht komplizierte Wirtschaft, also die Wirtschaft wird sich selbst überflüssig machen. Und es ist halt gut für die Politik, wenn Menschen in den schlechten Gewissen und den Arzt leben, weil diese Menschen eben leichter steuerbar sind. Deshalb kommt ihnen diese negative Aussage der Wirtschaftsform eigentlich entgegen, den Herrschern. Und deshalb ist es auch so schwer, wieder loszuwerden und abzuschaffen.
Ja, aber als erstes würde ich mal sagen, die Theorie ist eine, die den Mangel legitimiert. Die Theorie erläutert, das war heute am Anfang, dieses mit der Knappheit. Also es ist doch nicht so, dass sozusagen künstlich das Bewusstsein des Mangels geschaffen wird, damit wir nicht merken, in welchem Überfluss wir leben. Ach, so habe ich jetzt jedenfalls den Beitrag ein bisschen verstanden. Ja, man muss halt das sehen, Mangel und Überfluss, die beiden Seiten. Also einmal erstmal, es gibt einen Mangel, es wird Mangel gelitten. Es gibt Armut in unserem Land. Und diejenigen, die nicht als arm gelten, die große Hälfte der Bevölkerung, ist sehr wohl knapp gehalten. Nicht arm im Sinn von quasi, es gibt doch diese Armutslinie, wer weniger als die Hälfte des Durchschnittseinkommens verdient, gilt als arm. Es ist im Wesentlichen die Trennung. Wer einen normalen Beruf hat, ist nicht arm, ist die Behauptung. Aber die, die normale Berufe haben, die Arbeitskräfte, die sind zumindest knapp gehalten. Sie sind vom Luxus auch im Wesentlichen ausgeschlossen. Also insofern, es gibt Mangel, es gibt Knappheit. Und nach der Seite hin ist es doch nicht so, die Leute leben im Überfluss und die Volkswirtschaftslehre bringt ihnen den irrigen Glauben bei, es herrsche Mangel. Die leben doch wirklich im Mangel. Und meine Behauptung ist, der Mangel kommt aber nicht von der Produktion, nicht deswegen, weil man die Bedürfnisse sowieso nicht befriedigen kann, sondern der kommt von der Art und Weise, wie hier gewirtschaftet wird und von der Rolle, die die normalen Leute in der Wirtschaft spielen. Also das ist die Opposition, die ich sagen wollte. Und die passt nicht ganz zu, die Leute leben doch in Saus und Braus, und die Volkswirtschaftslehre bläst ihnen ein, dass es an irgendwas fehlen würde.
Ja, die fühlen auch alle Mangel. Also selbst die Reichen, denen fehlt ja irgendwas.
Ja, aber das habe ich vorhin auch schon erläutert. Die Reichen fühlen Mangel, weil sie in Vermögen, in Geldzuwächsen denken. Und der ist immer begrenzt und der ist immer endlich. Und vom Geld kann man immer mehr gebrauchen. Aber nur vom Geld, von Äpfeln und Birnen kann man nicht immer mehr gebrauchen.
Weil Sie haben ja auch keine Lösung angeboten. Ich weiß
nicht, nein, das war jetzt auch nicht die Aufgabe. Jetzt war erstmal das Ziel zu sagen, es gibt eine hochoffizielle Meinungsbildung in unserem Land über die Wirtschaftsweise. Und jetzt war eigentlich der Abend nicht dem Thema gewidmet, ich kritisiere die Wirtschaftsweise, die hier herrscht. Sondern es war eigentlich konzentriert auf, ich kritisiere die Meinungsbildung drüber. Ich kritisiere die Theorie, mit der man sich das Wirtschaften hier erklärt. Und es war nicht, ich erkläre das Wirtschaften im Kapitalismus. Das ist ein anderer Termin. Also, war bloß die Trennung auf die, ja.
Einen Schluss kann man natürlich schon ziehen.
wenn eine ganze Theorie sich in allen ihren Varianten darum bemüht, existenten Mangel als Mittel der Befriedigung von Nutzen darzustellen. Wenn der Widersinn wirklich geglaubt werden soll und verbreitet wird, dass wenn ich mein Bedürfnis nicht durchkriege, das deswegen in Ordnung ist, weil ich ein anderes durchkriege, dann redet die in einer sehr verqueren Form offenkundig in einer Gesellschaft, in der Leute allerlei Gründe haben, mit dem, wie sie in dieser Gesellschaft vorkommen, nicht zufrieden zu sein. Und liefert ihnen die Antwort, Leute, nehmt es hin, das ist mit Fug und Recht so. Wer ein Bedürfnis hat, der kann eigentlich alles haben. Dafür waren die ganzen Erfindungen von unbegrenzten Bedürfnissen, Bedürfnispyramiden für ihn erläutert. Also in die Ecke geht wie der Peter sagt, die meinungsbildende Funktion von diesem ganzen Machtwerk. Und nicht schlechtes Gewissen, sondern Stiftung eines Bewusstseins, dass das, was einem nicht schmeckt, doch schwer in Ordnung geht.
Nach der Seite ist es ein Angebot, sich mit dem Mangel, den er erlebt, zu versöhnen, indem er eben einsieht, dass die Nichtbefriedigung von Bedürfnissen zum Wirtschaften dazugehört. Anders geht es nicht. Das ist die Ecke. Das andere ist dann, die Nutzanwendung ist ja sehr häufig einfach die, dass man die Leute, das habe ich heute am Anfang gesagt, dass man die Leute auf den Markt verweist. Und eigentlich mit dieser Tautologie, was bezahlt wird, entspricht der Wertschätzung der Zahler, also auch dem Warenwert des Produkts. Was bezahlt? Und dann ist immer das Faktum, dass irgendwas über den Tisch gegangen ist, der Beweis, dass es zum richtigen Preis über den Tisch gegangen ist. Und das muss man sehen, das kann natürlich bei Äpfel und Birnen, kann einem das auch irgendwann mal wurscht sein. Aber die Härte, dieser Gedanke, was sich nicht verkaufen lässt, hat einen falschen Preis. Die Härte, die dieser Gedanke in Bezug auf die Löhne entfaltet, das ist wirklich ein Ding. Diese Gleichung, was bezahlt wird, entspricht offenbar auch der Leistung, die erbringen. Immer nach dem Muster. Denn wenn die mehr Leistung erbringen würden, dann würde ja mehr bezahlt werden. Oder dann würden ja auch mehr von denen eingekauft werden. Also wenn so viele arbeitslos sind, dann entspricht deren Preis nicht der Leistung, die sie bringen, denn sonst wären sie ja nicht arbeitslos. Also wie da die Gleichung, was bezahlt wird, ist der richtige Preis. Wie die da gegen die Masse der normalen Arbeitskräfte zu Buche schlägt, das ist schon ein Hammer. Also mit welcher Kaltschnäuzigkeit die immer sagen, ja, solange es Arbeitslose gibt, sind die Löhne zu hoch. Sieht man ja, das ist offenbar kein marktgängiger Preis. Also ein marktwidriger Preis wird für dieses Gut verlangt. Markträumung, die jetzt stattfinden, wenn alle nur noch Billiglöhne kassieren. Das ist schon ein Ding. Also wie da der harmlose Gedanke, was bezahlt wird, ist der richtige Preis, weil es wird ja bezahlt. Wie der harmlose Gedanke, wie der menschenfeindlich wird an der Stelle, das ist schon ein Ding.
Wobei praktisch die Theorie dadurch widerlegt wird, dass sich kein Mensch darauf verlässt, dass der Lohn sich automatisch regelt, sondern von oben qua Staatsprogramm mächtig am Lohndrücken gearbeitet wird. Das heißt, das Ganze, ich will nur hinten hinweisen, auf das Faktum widerspricht komplett der Theorie, bezahlt werden die Preise, für die die Leistung äquivalent ist. Da wird er nicht gefragt, da wird er nicht gewartet, da wird nicht geguckt, sondern es wird diktiert, was ein Lohn heutzutage noch ist.
Naja, das können wir sozusagen sagen, weil der Lohn sowieso in vielen Hinsichten ein administrierter Preis ist, ist dann auch die Regierung das Subjekt, die Preissenkung vorzunehmen, wenn so viel arbeitslos sind und allgemein die Meinung gilt, natürlich der Lohn ist zu hoch, sonst werden ja mehr beschäftigt, dann ist die Regierung, die mit staatlicher Macht die Preissenkung erzwingt. Gut, aber wir müssen nicht in die ganze Ecke gehen. Ich war ja bloß den Reiz dieses Gedankens, weil der Preis bezahlt wird und dadurch, dass er bezahlt wird, ist es der Beweis, dass es der Nutzenerwägung des Käufers entspricht. Also auch der Leistung des Produkts. Das auf die bezahlte Arbeit angewendet. Das ist eine ganz spezielle, also da merkt man eine ganz spezielle Härte. Theoretisch verkehrt ist es bei jedem anderen Produkt genauso. Gut. Machen wir Schluss, ja?